Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Johannes Mansbart von ChatArmin. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Danke, Jungs.
Moin, moin. Was geht? Wie war die Anreise? Wir haben sie gerade herausgefunden, du bist schon ein bisschen länger unterwegs, ne?
Genau, 2 Wochen, also 10 Tage mit dem Camper in Berlin und Düsseldorf mit den Jungs der österreichischen Nationalmannschaft hinterherreisen, EM in Deutschland. Dann noch K5 in Berlin mitgenommen und jetzt hier bei euch im wunderschönen Köln.
Ein Mann von Welt mit viel Unternehmungen, du bist viel unterwegs. Vielleicht die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, nimm gerne irgendwie mal eine halbe bis eine Minute und stell dich vielleicht selber einfach gerne mal kurz vor, mit was für einem Unternehmen du heute hier bist. Und vielleicht, wenn du kannst, gib gerne einen groben Scope, was ja die kapitalistischen Schweine angeht, weißt du?
Danke dir. Sehr, sehr gerne. Also ich bin der Johannes, 28, Gründer von ChatArmin, hier vordergründig, aber natürlich der Mensch und der Gründer hat ein bisschen mehr zu erzählen. Genau, habe eigentlich begonnen mit 18 selbstständig zu sein, der erste nennenswerte Erfolg oder Blut geleckt als Internetgründer, sage ich jetzt mal so, habe ich dann mit 23 bis 25 als Gründer von PokerCode, da habe ich eine Poker-Community und Spielplattform aufgebaut, auch gebootstrapped, das ist auch ein bisschen so mein Steckenpferd auf 2,5-3 Millionen Euro Jahresumsatz. Mit einem coolen Remote-Team, wurde dann aber sehr überraschend im Frühjahr 2021 gekündigt. Habe zwar nach wie vor 5% und bin sehr stolz auf die Community, die Brand, aber die Journey war dann sehr überraschend vorbei. Habe dann ein Jahr Auszeit genommen, weil es halt ein ziemlicher Schock war für mich. War halt extrem overcommitted, ausgebrannt, overworked und habe eine Pause gebraucht. Und habe dann ein gutes Jahr später, im Herbst 2022, den Armin, meinen Mitgründer, kennengelernt. Das hat sofort gepasst, hoffentlich so wie bei euch beiden. Wir haben uns sofort gemocht, gemerkt, wir wollen miteinander zusammenarbeiten, haben dann 3 Wochen noch irgendeinen anderen Shit probiert und dann gemerkt, dass wir sowieso WhatsApp machen wollen, begonnen WhatsApp-Software zu programmieren und machen jetzt seit 2 Jahren nur WhatsApp-Software, primär für den E-Commerce und Handel. Und genau das hat mir anscheinend dazu verholfen, heute hier mit euch quatschen zu dürfen.
Immer auf jeden Fall. Spannende Leute laden wir immer gerne ein. Bevor wir vielleicht die ganze Geschichte vielleicht von vorne einfach einmal versuchen einzufangen, weil ich glaube, auch in der PokerCode-Story ist viel drin, was sehr, sehr interessant ist. Was kannst du vielleicht sagen, wie viele Kunden habt ihr gerade aktuell bei ChatArmin? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Seid ihr auch stark gewachsen? Du bist ja sehr transparent, was auch irgendwie sozusagen deine Journey angeht. Deswegen, ich glaube, das ist noch ziemlich interessant zu wissen.
Genau, also solange wir keine Investoren haben, was jetzt nicht in Aussicht steht, teilen wir quasi alles auf meinem LinkedIn. Wir haben aktuell ca. 160 Kunden, also zahlende Kunden, in Deutsch sind es ein bisschen mehr, aber WhatsApp ist ein neues Thema und es ist extrem wichtig, die Leute richtig zu beraten, damit es auch funktioniert. Bei den 160 funktioniert es überragend. Da sind Kunden dabei wie Smilodogs, Waterdrop, Marco Polo, Bauhaus, Netto Deutschland oder Metro, also sehr stark handels- und E-Commerce fokussiert. Gibt da immer mal auch ein paar Outlier, aber das sind so die Leuchtturmkunden von Cases, die wirklich extrem gut funktionieren. Und wir sind ein Team von 8 Leuten, 2 Devs sind remote, der Rest ist in Wien im Büro und wachsen recht stark, aber eben bootstrapped und organisch. Und ja, sind sehr happy, wie es läuft. Immer unzufrieden und ungeduldig als Gründer, aber gleichzeitig auch irgendwie wie happy und ja, glücklich.
Lass uns mal ein bisschen in deine Story dann vielleicht noch einsteigen. Ich meine, wir sprechen sofort auch noch natürlich ein bisschen ausführlicher über ChatArmin. Du bist ja eigentlich damit angefangen, dass du ja professionell Fußball gespielt hast. Kannst du vielleicht da ein bisschen einleiten, wie das sozusagen zustande gekommen
ist? Lass mal raten, welche Position.
Ja, ich weiß es, ich habe es nachgeguckt.
Ach so, ja, okay.
Aber dann rate du.
Ich hätte gesagt, entweder, ich glaube, Rechtsverteidiger oder sowas.
Nee, Mittelstürmer.
Echt?
Danke, Marvin. Also Moritz, wir haben ein Hähnchen zu rüpfen.
Ich bin aber auch Leverkusen-Fan, ich habe keine Ahnung von der Welt.
Ja, ich glaube, das Mittagessen geht auf dich für die Aussage, weil rechter Deckel in Österreich sind fast so gestört wie Tormänner. Shoutouts an Matthias Leibitz hier, den Titan-Gründer, der auch bei uns Kunde ist. Habt ihr mal selber Leistungssport gemacht oder habt ihr einen Background selber?
Ich habe früher Tennis gespielt, aber würde jetzt nicht sagen, also ich stand jetzt nicht kurz vor den French Open, so ehrlich muss ich sein.
Ja.
Ich auch nicht.
Alright. Also ich glaube, Leistungssport ist schon ein eigenes Pflaster und ich glaube, viele Leute, die im Leistungssport waren oder Leistungssport-Hintergrund haben, die haben einen ganz eigenen Drive, so, weil du weißt halt, was es bedeutet, extrem viel für eine Mission zu opfern, zu wissen, du hast eine Halbwertszeit und es gibt von außen extrem viele Einflüsse, die dein Glück stark beeinflussen und trotzdem gottlos masochistisch hineinzugrinden, ne? Weil du opferst halt extrem viel. Fühlt sich natürlich wie ein Zugewinn an, aber ist halt trotzdem Verzicht. Und genau, bei mir war es so, ich bin halt mit 14 ins Internat. Es gibt in Österreich so 14 Fußballinternate, die dann Jugendbundesliga spielen, ähnlich wie bei euch mit CBA-Jugend. War da Mittelstürmer oder Zehner-Spielmacher, Nummer 10 Kapitän. Und habe aber den Durchbruch nicht geschafft, ja, nie Nationalteam gespielt oder so. Habe dann dritte Liga 2 Jahre Profi sein dürfen, mit 20 bis 22 so. Hat mich extrem geprägt, bin ein sehr leistungsgetriebener Typ, das ist Fluch und Segen zugleich. Hilft natürlich extrem, sehr viel auch als Gründer und Selbstständiger zu bewirken, aber ist halt oft auch Fluch, weil du halt dann aus der Nummer so schnell nicht rauskommst und sich manchmal halt zu relaxen oder nichts zu tun extrem schlecht anfühlt. Und ja, ich glaube, das ist ein Balancing Act, den kennt ihr selber zu gut. Den hast du halt als Selbstständiger immer, und wenn du Leistungssport auch noch im Hintergrund hast, dann prägt dich das einfach.
Wie war vielleicht so ein bisschen so dann die Journey? Also jeder, der sich ein bisschen mit Poker auskennt, der sich ein bisschen Bescheid weiß, Wien ist ja so ein bisschen so der Hotspot auf jeden Fall, was Poker in Europa angeht. Also Federholz kommt daher, es gibt natürlich wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Fedor wirst du ja auch sehr gut kennen. Ich weiß nicht, wie euer Verhältnis heute ist. Ich will es jetzt auch noch gar nicht rauslocken, aber wie war vielleicht so ein bisschen dann so einfach die Wandlung? Wie bist du das erste Mal diese Touchpoints zum Poker bekommen oder zu diesem Online-Spiel, sage ich jetzt einfach mal, und wann kam dann vielleicht so ein bisschen auch der Touchpoint zu Fedor? Wie hat sich das vielleicht mit dem Fußball dann alles so ein bisschen entwickelt?
Ja klar, also für alle Zuhörer, Fedor Holz war mein Geschäftspartner bei PokerCode, also er hat mich als Gründer installiert, mir auch 5% der Company gegeben und mir damals eine Chance als Gründer gegeben, die ich überhaupt nicht verdient hatte, weil ich Zero Track Record hatte, so mit 23 durfte die PokerCode Community dann um sein Gesicht und seinen Namen herum aufbauen. Das war auch für die Zeit die perfekte Zusammenarbeit, Verhältnis gibt es heute gar keins mehr. Bushido hat immer gesagt, man kann vergeben, aber nicht vergessen, und mein Abschied vom PokerCode war einfach nicht sauber, deswegen ist das Ding auch geschlossen, so das Kapitel in meinem Buch des Lebens. Und wie ihr es so kennt von Fußballern wie Max Kruse und Co., die sind halt alle ein bisschen Gambling-affin. Poker spielt im Fußball generell eine Rolle, also wir hatten auch von Hoffenheim die halbe Truppe bei uns am Online-Pokern, und ich habe auch den Jungs hin und wieder mal noch einen Taui zugeschoben am Wochenende, den sie mir dann privat überwiesen haben, damit sie noch weiterspielen können. War eine crazy Journey. Du lernst halt dann die Pokerspieler kennen, die alle in Wien auf Steuerflucht sind, weil du da keine Tax zahlst auf deine Gambling-Incomes. Und dann kam eins zum anderen. Ich war ein guter Freund von Fedor damals, sind hin und wieder Abendessen gegangen. Er hat mich gefragt, ob ich für ihn den besten Pokerkurs der Welt machen will. Ich habe gesagt, ja klar, weil ich gerade so in einer Transition-Phase war nach Fußball. Leider nicht Fluglotse geworden. Aber jetzt nicht am Vorschauen.
Vielleicht können wir das ja noch irgendwann werden.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sitzen wir beide hier. Ja. Frage, was besser wäre. Ja.
Fluglotse. Nein, Spaß.
Im Tower mit einem 5er Netto.
Ich mache den Podcast einfach alleine. Ja.
Danke, Marvin.
Hätte mich sehr gefreut, wenn wir dann so eine Schicht geteilt hätten.
Genau, aber die Shares behalten wir. Also von Chatamin und AppScale. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich es machen will. Ich habe gesagt, ja, eine Woche später habe ich begonnen, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Und es war halt wirklich wild. Also halt Social Media Post, okay, dann 5000 Leute auf eine Landingpage, die ich ihm dann Nacht davor noch den UI-UX-Designer gezwungen hatte zu launchen, damit wir hier E-Mail-Adressen einsammeln, weil ich es eine Woche vorher bei einem anderen Startup gesehen hatte. So, auf einmal hatten wir 5000 Leute in Mailchimp. Ja, was machst du dann damit? Ich hatte keine Ahnung. Begonnen mal eine E-Mail-Kampagne zu schicken. Nur die Leute lieben es halt, ne? Weil so wie ihr im Podcast hier Transparenz seid, habe ich dann einfach reingeschrieben, hey, hier ist Fedor Holz oder hier ist der Johannes, Gründer von Chatamin, von PokerCode damals, sorry. ist schon eine Weile her, und dann schreibst du ihn halt, hey, we're building the best poker course ever and we're taking you with us on the journey. It might take another 3 months, but be with us. Das lieben die Leute halt, und das haben wir gemacht. Besten Pokerkurs der Welt gedreht, in 6 Monaten eine 500.000 Umsatz gebootstrapped, und dann hatten wir eine Community, aus der wir was machen mussten und durften. Das Ganze hat sich dann extrem entwickelt, über 2 Jahre aufgebaut, dann 2,5, fast 3 Millionen Euro Jahresumsatz, und dann eben überraschend im Frühjahr 21, im Mai 21 halt verabschiedet worden. Und ich denke, jeder, der selbstständig ist oder war, egal ob das ist als Schulsprecher oder in einer studentischen Verbindung oder mal eine Website für einen Kollegen gebaut hat oder der Mama mal die Visitenkarten designt hat, ja, weiß, wie hart es ist, selbstständig zu sein. Ja, du sitzt halt zu Hause vorm Laptop, ja, mach mal mit einer leeren E-Mail-Inbox. Good luck. Ja, das heißt, dieser Overnight-Success, der irgendwie auf Instagram immer scammy proklamiert wird, den gibt es nicht, meiner Ansicht nach. Außer du machst dir NFT-Drop aus Dubai, wenn gerade Krypto-Hype ist, aber sonst gibt es den nicht. Und jeder, der irgendwie selbstständig schon mal was gemacht hat, der weiß, wie das ist. Und bei Chatamin mache ich es jetzt zum dritten Mal. Dazwischen gab es noch 15 Projekte, die irgendwie gefailt sind. Aber PokerCode war so der erste große Success, wo ich wirklich happy war und gesagt habe, okay, Internet-Money ist mein Ding. Man kann mit Laptop und Internet erfolgreich sein. Und bei Chatamin machen wir es halt jetzt auf einer ganz anderen Scale mit einem anderen Business-Model auch wieder recht erfolgreich. Und das macht mir einfach Spaß.
Ich glaube, ein entscheidender Punkt, um dann vielleicht auch einfach noch die letzten Worte zu Poker kurz zu sagen, ist ja so kurz vor deiner Kündigung oder kurz bevor du ja gegangen wurdest, wie man in Deutschland ja manchmal einfach sagt, hattet ihr ja noch irgendwie sozusagen ein Event veranstaltet, was ja eigentlich sozusagen maßgeblich auch die Route von PokerCode vielleicht ein bisschen verändert hätte. Magst du dazu noch was sagen? Weil es war ja schon ein spannendes Modell, was auch zu der Zeit einfach absolut angebracht war, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich überlegt, was war so 2020er dann in den ersten Jahren extrem relevant, vor allem im Internet, dann war das eigentlich in jedem einzelnen Kanal irgendwie Online-Gambling oder Online-Pokerturniere.
Absolut. Also cool, dass du es ansprichst. Damals kamen halt mehrere Dinge zusammen. Erstens mal, ich hatte circa ein halbes Jahr davor, fast ein Jahr davor, eine Zusammenarbeit mit der größten Pokerseite der Welt, GG Poker, begonnen. Extrem guter Deal für PokerCode mit einem Rev-Share-Agreement und Marketingbudget. Und dann war halt Covid, Lockdown, das heißt Online-Poker ist extrem geboomt und es war Display, Pokémon-Pack-Hype, also Trimax und Co. und auch Papa-Platte haben ja ständig diese Unboxings und Pack-Openings gemacht, die irgendwie von diesen zwei cringen Influencer-Brüdern aus USA rübergekommen sind. Wie heißen denn die jetzt boxen?
Die Paul Brothers.
Genau,
die Logan Paul und Jake Paul.
Genau. Ja. Und was wir gemacht haben, gemeinsam mit Alexander Straub, der jetzt in Stuttgart ist, ich glaube, der war auch mal in Köln, ist ein Weltmeister-Magier, war auch Influencer, früher auf YouTube sehr relevant, gemeinsam mit Ju und den ganzen Jungs, die das früher pioniert haben, haben wir gesagt, okay, wir verlosen 30.000 Pokémon-Packs für die Influencer und machen eine Woche drauf ein Community-Turnier online, gemeinsam mit GG Poker. PokerCode hat das bezahlt, die ganzen Influencer wie Papa Platte, Trimax und Co. Sind dann im Stream dabei gewesen und wir haben halt dort dann die Note gedroppt, hey Community, wenn ihr mitpokern wollt, nächste Woche nochmal 5.000 Euro Pokémon-Packs, seid dabei. So in einer Nacht über 1.200 Sign-Ups generiert, das ist über eine Viertelmillion Euro Value für GG und für PokerCode gewesen und war einer der größten Erfolge in PokerCodes Geschichte. Also wir haben quasi aus 30.000 Euro mit einem Stunt-Marketing, Guerilla-Marketing-Event fast 300.000 Euro gemacht. Und das war halt ein, zwei Monate vor meiner Verabschiedung. Und das war aber aus meiner Feder, das Event. Also da musste ich intern lobbyieren, dass ich das durchbekomme für 30.000 Euro von einem Reseller. René Reselling mit Kopf noch hier Pokémon-Karten aus der Schweiz kaufen darf, noch dem 1.000 Euro Provision dafür zahle und dann das Event mit Papa Platte, Trimax und Co. machen darf. So. War überragend, unfassbarer Erfolg und dementsprechend komisch und überraschend war das auch ein Schock für alle, dass ich dann irgendwie 2 Monate später weg war. Ja, ich habe es jetzt nicht mehr genau, vielleicht waren es 3 Monate, vielleicht 1, aber war schon crazy, was da abgegangen ist. Also extremer Erfolg und dann ganz, ganz schnell den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen, unfreiwillig. Aber ich will das jetzt auch nicht heroisieren. Wenn man junger Gründer ist, macht man auch viel falsch, so auch kommunikativ. Es waren halt persönliche Befindlichkeiten so. Der Cap-Table war kaputt, ist auch heute noch. Deswegen kann das Unternehmen nie skalieren. Das sind halt Learnings, die du früh machst und dann halt im Idealfall nicht wiederholst, wenn du halt wieder gründest, wenn du die Kraft oder Energie wieder gesammelt hast.
Was hast du dann vielleicht so aus der Zeit, wo du dann sozusagen gekündigt wurdest, irgendwie am meisten mitgenommen? Also das war ja, also es ist ja irgendwie auch, also es muss ja einfach ein scheiß Gefühl gewesen sein irgendwie. Weißt du, man ist eigentlich so irgendwie, man ist gerade irgendwie so auf dem Peak, wie das Unternehmen sich entwickelt. Man hat gerade irgendwie ein geiles neues Konzept entwickelt, was ihr wahrscheinlich, wenn du jetzt weiter da geblieben wärst, wahrscheinlich irgendwie repliziert hättest. Ihr hättet es wahrscheinlich irgendwie in verschiedenen Use Cases gebracht. Also es wäre wahrscheinlich, du hast ja gedacht, so fuck, wir haben jetzt den Proof, das Pokercode, der irgendwie, weiß ich nicht, deutlichen, weiß ich nicht, 8-Figure-Revenue machen könnte oder sonst irgendwas. Und dann geht man, was nimmt man aus so einer Zeit dann irgendwie persönlich mit?
Ja, und dann mit anzusehen, wie es potentially 8-Figure dann halt close to 6-Figure wieder wird, ne? Also dann dein Kind, das du zur Adoption freigeben musstest, ohne deine Betreuungspflichten zu verletzen, dann verwahrlost, ne? Ich weiß nicht, seid ihr schon mal verlassen worden von einem Freund oder einer Freundin? Ich weiß, es ist eine sehr persönliche Frage, ein persönlicher Podcast, aber habt ihr schon mal eine harte Trennung hinter euch, einer von euch?
Ja.
Ja, wie war's?
Nicht schön. Also
ja, ist schwierig.
Es gibt einem auf ganz vielen emotionalen Ebenen sehr viele Weisheiten, aber auch viel Schmerz.
Genau, also man durchläuft da so einen stoischen Prozess, mit dem man halt umzugehen weiß. Ne? Entweder säuft man den Kummer in Alkohol oder man verhärmt innerlich und schafft es nie wieder, so eine Liebe oder Commitment zu entwickeln, weil man sagt, ey, fuck this shit, ich will nie wieder so verletzt oder nicht hintergangen ist das falsche Wort, aber einfach enttäuscht werden vom Leben. Und jeder geht da anders damit um. So, ja? Und ich habe dann halt ein Jahr Pause gemacht. Ich hatte ein bisschen Geld, weil ich Krypto-Glück hatte, muss ich auch ehrlich so sagen. Ich war hart in Krypto investiert, das ist auch so ein Poker-Ding. Das war damals einfach Usus. Habe ja auch meine 5% von PokerCode, hatte auch eine Abfindung, noch einen Teil davon vergambelt, aber egal, ja, in Vegas und bei den Pokerturnieren.
Echt?
Andere Story, ja, wir waren da viel unterwegs, aber auch selber viel gespielt, auch recht erfolgreich, aber...
Das war wahrscheinlich auch sozusagen vom Leben her eine verrückte Zeit, oder?
Ja, klar, also das ist dann schon, wenn du halt 3 Wochen in Vegas bist, da lebst du auch mal viel, ja. Selbst wenn du nur 18 Stunden am Tag am Pokertisch sitzt, auch das formt und schärft dich, ja, weil du auch anders leidensfähig wirst. Weil sitzt mal 18 Stunden da und spiel jede Stunde eine Hand, so. In den 3 Minuten musst du 100% fokussiert sein, den Rest der Zeit, ja, spielst du halt solitär, liest ein Buch, hörst einen Podcast oder Musik, aber das 18 Stunden am Tag 3 Wochen lang, oder die Pokerspieler machen das teilweise 10 Wochen lang im Sommer, ist schon eine ganz andere Szene, eigene Bubble. Ich wollte da dann danach wieder raus, aber ich verstehe auch jeden, der da drin hängen bleibt und nie rauskommt oder sein Leben komplett darüber definiert. Ich wollte das nicht. Ich habe dann bewusst zur Pokerszene den Rücken gekehrt, der dann natürlich Chancen gehabt, wieder ein Business zu starten etc. Aber wer weiß, was ihr nach Upscale macht. Ja, vielleicht sagt ihr dann auch, ey, war geil, aber vielleicht will ich in ein paar Jahren was anderes machen. So, ja. Willst ja nicht 40 Jahre den gleichen Brei kochen als Unternehmer, sondern willst halt eine neue Challenge.
Ich meine, du hast ja auch mit Fedor dann in dem Moment einen der besten Pokerspieler der Welt sozusagen als Geschäftspartner, wahrscheinlich Freund zu dem Zeitpunkt gehabt, der dir dann sicherlich auch viel in dem Spiel und in der Szene sozusagen beibringen konnte, nehme ich jetzt einfach mal an.
Ja, also du baust halt eine Community von Hunderten oder Tausenden von, in dem Fall, Pokerbegeisterten auf.
Ja.
Das ist halt, da geht es halt um nichts anderes. Ne? Und als Geschäftsführergründer musst du halt auch die Sprache sprechen, die ganz, also ihr habt eine eigene Terminologie, E-Commerce hat einen eigenen Slang, Poker hat einen ganz eigenen, du verstehst kein Wort, wenn du da nicht drin bist. So. Das heißt, wenn dein Geschäftsführergründer da ist, der die Sprache nicht spricht, keine Chance, dass da ein transparenter Außenauftritt oder auch nach innen zu den Mitarbeitern und Kunden da ist. Das heißt, das war schon ein perfektes Package, so, deswegen habe ich auch vorher gesagt, perfekte Partnerschaft zur richtigen Zeit. Es war nicht so, dass ich mich jetzt mit den Pokerstrategien persönlich dann besonders viel noch beschäftigt hätte, weil wenn du 80 Stunden arbeitest, machst du vielleicht die letzten 40 Stunden der Woche nicht auch noch irgendwie selber Poker-Content, sondern versuchst halt auch mal zu schlafen, mit der Freundin Zeit zu verbringen, zu essen und halt irgendwie ein normaler Mensch zu sein. Aber das ist schon ein obsessiver Space, wo du auch extrem tief drin sein musst, damit du erfolgreich bist. Auch hier wieder die Parallele zum Fußball. Wenn du nicht die Extrameile gehst, wirst du nicht besser sein als die anderen, und im Endeffekt ist es zwar ein Mannschaftssport, aber du musst trotzdem besser sein als die anderen in deinem Jahrgang oder so. Und oder beim Gegner, und beim Poker ist es genau das Gleiche. Also du musst at scale, volume speaks, ähnlich wie bei AB-Tests, bei eurer Expertise, deine Edge, also Roger Federer hat mal gesagt, er hat nur 53% seiner Punkte gewonnen in seinem Leben. Mhm. Stell dir das mal vor. Und im Poker gewinnst du halt irgendwie um 1% oder 0,1%. Das heißt, die Edges sind so thin, dass du wirklich statistisch signifikant das Volume reingrinden musst, damit du deinen Vorteil herauskristallisierst, sonst ist es ein Game of Luck. Und das heißt, Poker vermittelt dir eine statistische Smartness, generell in Erwartungswerten zu denken und nicht outcome-based generell zu denken im Leben. Das stumpft dich emotional extrem ab, macht dich aber auch sehr, sehr robust, was Einflüsse von außen, emotionale Einflüsse angeht. Und im Endeffekt war es eine gute Schule, nach Fußball auch Poker zu machen. Aber wie gesagt, ich wollte da dann raus, weil ganz viele bleiben da 10, 20, 40 Jahre lang hängen. Und mir hat dann auch der persönliche Progress gefehlt und die Kreativität in dem Umfeld, weil es halt dann, wie gesagt, immer nur ums Gleiche geht. Und auch die Jungs, mit denen du dann bist, wo wir dann 4 Wochen lang Jungs in ein Streamhaus gesteckt haben, 24-7 mit GoPros im Haus, live waren auf Twitch, oder 10 Wochen lang Jungs in Häuser gesteckt haben und das gefilmt haben, bis sie ihre erste Million gemacht haben, so. Das ist geil, aber das ist halt für mich nur Anfang oder Mitte 20 geil gewesen und halt auch nur dann für ein paar Jahre. Ich würde jetzt nicht mit 40 noch immer in der Poker- oder Gambling-Industry sein wollen, das habe ich früher erkannt und dann in einem Transition-Process nach Poker-Code auch gesagt, okay, ich mache was anderes.
Warum nur, einfach um das dann abzuschließen, man merkt gerade so ein bisschen, dass du schon einen ziemlich harten Cut dann dazu gezogen hast, also du hast für dich selber entschieden, ey, ich will damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich aber auch irgendwie einfach mal einen Raum stellen, also du hältst 5% an der Firma, wenn wir davon sprechen, dass die Firma irgendwie 7-Figure-Revenue macht, dann ist, wie es man glaube ich auch nachlesen kann, die Bewertung immer noch 8-Figure, wieso hast du dann nicht irgendwie auch einfach gesagt, okay, dann nehme ich jetzt auch irgendwie einfach meine Anteile vom Tisch weg, warum hältst du immer noch diese 5%, weil das wäre eigentlich der cleanste Cut, und wenn du selber sagst, okay, hey, das Unternehmen entwickelt sich auf jeden Fall nicht positiv, dann ist es ja auch so ein bisschen so, was sind da so die Gedanken? Wenn man es fragen darf, ist natürlich eine sehr persönliche Frage.
Ja, klar. Also 8-Figure-Bewertung, glaube ich, gab es vielleicht einmal kurz, aber jetzt absolut nicht, weil die Multiples schlechter sind, Zinsen stärker sind, VC und PE Money nicht so lose sitzt und es ein Community-Based Model ist, wo sehr viel Affiliate-RevShare da ist, was auch nicht extrem robuster Innenumsatz ist, sondern de facto Umsatz, der von außen kommt, weil sehr viele Abhängigkeiten dahinter stecken, egal wie die rechtliche Lage ist, der Partner war immer noch aus Korea, so. Und Content skaliert nicht. Also du kannst schon eine Content-Community machen so und eine Paid-Community und alles, aber im Endeffekt ist Churn trotzdem ein Thema, weil wie viele funktionierende B2C-Abo-Modelle auf Content-Basis gibt es? Ja. Netflix, okay. DAZN, ja, aber die kriegen extremen Shitstorm jedes Mal, wenn sie irgendwie von jetzt 29 auf 35 Euro gehen. Aber so ein Masterclass, wo du für 100 Euro im Monat irgendwie die besten Kurse der Welt von den besten Schauspielern und Fußballern, meiner Meinung nach, kein Business Model, kein Product Market Fit. So. Das heißt, das Business Model selber finde ich jetzt gar nicht so extrem geil, auch wenn es extrem gut funktioniert hat und auch nach wie vor gut funktioniert. Die Multiples sind dementsprechend nicht die besten der Welt und die Valuation meiner Shares, du brauchst halt einen Käufer. Ne? Also diese ganzen Multiples, die herumgeworfen werden, alles gut, aber die werden ja erst materialisiert in einem illiquiden Markt, wenn es einen Käufer gibt, der die Buy-Side darstellt zu einem Make-Offer. Also du sagst, du willst ja einen Preis und dann braucht es jemanden, der den take. So. In einem illiquiden Umfeld mit 5% Minority Share, vielleicht noch als Trust Agreement, wo du keinen Einfluss auf das Unternehmen hast, weiterhin blinder Passagier bist. So. Wie geil ist das als Investor? Und welcher Investor findet das geil? So? Der muss entweder aus dem Pokerspace kommen, dann sind 5% wieder irrelevant. Also find den Käufer mal. Und ich hatte mal ein Kaufangebot für irgendwie 100.000 Euro für die 5%, das wäre eine Evaluation von 2 Millionen, das ist damals ausgeschlagen. Rückgängig betrachtet wäre das vielleicht sogar ein guter Deal gewesen. Ne? Also vielleicht hier auch ein bisschen aufzuräumen mit diesen ganzen Multiples und Startup-Millionärs und so. So eine Exit dauert Monate oder Jahre, die meisten Exits failen und ganz viel von dem Money fließt dann auch an irgendwelche anderen Shareholder, Stakeholder oder müssen auch nochmal versteuert und verzinst werden. Also ich bin dadurch jetzt nicht reich geworden, aber es war eher die Erfahrung und die Chance, PokerCode aufzubauen als Gründer und Internetgründer, die mir halt unfassbar viel gebracht haben. Und dafür bin ich auch nach wie vor extrem dankbar, auch dem Fedor, auch wenn wir heute keine Beziehung mehr miteinander haben. Er hätte keinen Grund gehabt, mir diese Chance zu geben. Ich habe sie genommen, bin losgesprintet und durfte mich da 2,5 Jahre fast komplett beweisen. Und das war schon extrem hilfreich und bin ich ewig dankbar.
Dann lass uns mal den Switch machen zu deiner jetzigen Tätigkeit sozusagen. Du hast ja eben schon so ein bisschen angeteasert, dass du Armin dann kennengelernt hast, der jetzt auch Namensträger sozusagen von der Firma dann ist.
Im Sabbat, ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es dann dazu? Du meinst, WhatsApp-Marketing war irgendwie schon relativ klar, dass das dann schnell in die Richtung gegangen ist. Gib mal so ein bisschen vielleicht Einblick in die ersten Schritte.
Ja, wie lange dauert denn so ein Podcast typischerweise bei euch?
So lange wie wir mögen.
Bisher, 50 Minuten, Stunde, wir haben ein bisschen Zeit.
Bisher ist es inhaltlich auf einem sehr, sehr guten Weg.
Okay, also, weil 20 Minuten jetzt kein E-Commerce, aber ihr glaubt, es ist trotzdem wertvoll. So, passt schon. Okay.
Auf jeden Fall. Gut. Jetzt wird es noch viel wertvoller.
Ja, also ich wurde letztens bin ich auf einen LinkedIn-Post gestoßen, wo irgendwie Gründer ein Brainstorming-Workshop gemacht haben über die Namensfindung ihres Businesses. Musste ich halt cringen oder schmunzeln, weil wir haben halt bei einem Kaffee-Date an der Donau innerhalb von 30 Sekunden diesen Namen gefunden. Ne? ChatArmin.com, mein Mitgründer heißt Armin, Daria Begi, Chat, weil Chat. Ja, es soll halt eine .com-Domain sein, die free ist, im Idealfall noch Markenrechte, die du dir sichern kannst und halt kein Minus dazwischen sein, damit du SEO-wise nicht schon wegen deiner Domain irgendwie hier Abfuck hast. Das waren die einzigen drei Kriterien, ob das dann John, George, Chad Armin oder whatsappmarketing.de geheißen hätte, wäre eigentlich völlig egal gewesen. Eine Brand, die international aussprechbar ist, die Leute jetzt nicht ständig falsch schreiben, damit du dir irgendwelche Redirect-Domains sichern musst, ist auch von Vorteil, aber das ist auch schon End of Story so. Und Armin habe ich kennengelernt, weil mir seine ehemaligen Mitgründer von seinem ersten Startup extrem vorgeschwärmt haben von ihm. Aber die haben halt nichts auf die Straße gebracht, die Jungs, also Zero Umsatz.
Was hatten die vorher gemacht?
So ein eBay-Kleinanzeigen für Minijobs, also quasi so, das kennt ihr sicher, gibt es auch in Deutschland 100.000 Mal. Deine Hecke muss geschnitten werden oder deine Wohnung gesaugt werden, so du inserierst, es kommt jemand vorbei, kriegt 50 Euro fertig. Hat nicht funktioniert, weil so ein Marketplace-Business auch extrem schwer ist. Du musst die B-Side mit der C-Side matchen und das ist unfassbar schwer und die Jungs sind halt gefailt, was total normal ist. Und Armin wollte aber eine neue Challenge. Ich war wieder bereit. Ich habe gespürt, ich bin wieder ungeduldig, schaue mich um, hab Bock. Und dann waren wir halt frühstücken. Ich habe eine E-Mail geschrieben, wir waren frühstücken, haben gemerkt, es passt, haben noch 3 Wochen was anderes gemacht. Beide aber gewusst, wir wollen eh WhatsApp machen. So, haben gesehen bei anderen Startups, dass die für Funding bekommen, dass der Case schon da ist und die API skalierbar ist. WhatsApp ist aber nach wie vor ein junges Thema und wir pionieren weiter den Markt. Aber long story short, wir haben gemerkt, wir wollen zusammenarbeiten, sind losgesprintet, er hat begonnen zu coden, ich habe begonnen, Kaltakquise zu machen. Und das hat uns im Prinzip daher gebracht, dass ich heute hier jetzt mit euch quatschen darf.
Das ist ein sehr spannender Punkt, finde ich. Du hast gerade schon den Raum geworfen, du hast dich dann eher sozusagen um das Thema Sales gekümmert, aber kann man sich das am Anfang vorstellen? Also es ist ja einfach ein Tech-Produkt, ich sag mal so, ist jetzt ja keine Broschüre, die du jetzt, sage ich mal, verkaufst. Also es ist jetzt ja nicht, also ist ja jetzt kein physisches Produkt oder so, wo du sagst, okay, davon habe ich jetzt 10 auf Lager, ich rufe jetzt einfach mal an. Also während ihr sozusagen die ganze Sache entwickelt habt und du jetzt schon gesagt hast, ihr habt irgendwie direkt mit Sales angefangen, muss natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie ein Produkt entstehen. Wie waren so irgendwie, lass uns vielleicht einfach so ein bisschen aufrollen, wie so die Anfangszeit war, weil ich glaube, man sich wahrscheinlich, wenn du die jetzt anguckst, wo Chatamin sozusagen technisch heute steht und wo es wahrscheinlich stand, wenn du jetzt dran denkst, wann du dann das erste Mal wen angerufen hast und wahrscheinlich absolut abgewiesen wurdest. So, was war das damals für ein Produkt oder wie hat das einfach alles angefangen mit der Tech-Seite?
Also ich denke, dass wenn Armin und ich Glück mit einer Gabe oder einem Talent haben, das uns irgendwie geschenkt wurde, ja, von unseren Eltern oder wem auch immer, dann ist es vielleicht intuitiv sehr gut lossprinten zu können. Also wir sehen eine Chance oder einen Leveraging-Tipping-Point und dann sind wir relativ schnell sehr, sehr gut darin, das zu exekuten. Und wir haben relativ schnell gemerkt, okay, wir haben jetzt keinen Bock hier mit PowerPoints zu arbeiten und wir haben keinen Bock jetzt hier 9 Monate Investoren anzubetteln, damit die uns 250.000 überweisen. So, wir sind halt Typen, die wollen sehr schnell Ergebnisse sehen, so wie ihr mit euren AB-Tests. Seht ihr sofort die Zahlen, könnt sofort iterieren, das macht einfach Spaß, data-driven was zu machen. Und Armin und ich wollten sofort Exposure, weil wir wollten nicht 9 Monate verschwenden, im Stealth-Mode irgendeine Software zu bauen, die keine Sau braucht. So wie es 99% der Startups im B2B-SaaS einfach machen. Das heißt, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe von Anfang an jeden Tag 100, 150 Leute angerufen. Unter anderem einen Olli Samba, der mir gesagt hat, rufen Sie mich nie wieder an.
Stimmt, da gibt es auch eine Story, wie du bewusst an dem Cold Call zu Olli Samba durchgestellt.
Du, ja.
Kann ich die Story mal kurz aufrollen? Das fällt mir gerade erst wieder ein, bitte.
Naja, also Olli Samba habe ich eigentlich nur angerufen, weil du, wenn du Kaltakquise machst, dann willst du halt vom Zuckerbäcker oder vom Café ums Eck bis zu den Giganten alle anrufen können, damit du halt dich selber challenged im Prinzip. Es ist wie wenn du jetzt zu McDonald's gehst, eine Pizza bestellst, okay, kriegst einen Lacher, oder du gehst halt mal ins Park Hyatt oder ins Waldorf Astoria und fragst die, ob sie für 10 Euro eine Pritsche für dich haben. Ja. Kann man alles machen, um selber, weil Kaltakquise einfach unfassbar hart ist eigentlich das, was ich sagen will. Und ja, Olli Samba anzurufen war so für mich so der Punkt, okay, wen kann ich denn anrufen, wo es mir richtig die Hosen auszieht und die Kinnlade runterklappen lässt. Genau, hab Olli, also ich weiß nicht, ob ich ihn Olli nennen darf, Oliver, habe ich angerufen. Er hat mich bis heute nicht geblockt, also ich könnte ihn auch jetzt auf WhatsApp nochmal texten. Aber ich habe ihn nicht mehr angerufen, diese Bitte habe ich ihm erfüllt. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Herr Samba, und ich habe übelsten Kack zusammengestottert. Also ruft mal kalt an, ihr wisst, wie nervös man da ist. Ja. Das war halt einer meiner ersten 1000 Anrufe oder so. Ja, Herr Samba, ja, gesehen, Sie sind ja mit Startups und Startups, irgendwas gebrabbelt, 8-mal Startups gesagt. Und dann hat er nur gesagt, rufen Sie mich nie wieder an, und hat aufgelegt. Ja. Zu Recht, ja, war total unqualifizierter, schlechter Anruf von mir.
Aber wie hast du die Nummer bekommen?
Ja, Betriebsgeheimnis.
Okay.
Das Einzige, was ich euch nicht erzähle, ist, wie wir die Nummern bekommen. Genau, und ich war auch nach 3 Wochen so mit Rewe in einem Call, ne? Also so 4, also wir haben jetzt auch Kunden, die sehr Rewe-ähnlich sind, aber damals war es halt wild, weil wir hatten literally kein Produkt, wussten aber, die wollen ein WhatsApp-Flugblatt machen. Hab einen Termin mit Rewe bekommen, so mit 4 Leuten mit Anzug und grauen Haaren, so remote, und ich halt so im T-Shirt, haben halt Chad Armin gepitcht. Wir haben den Deal dann nicht bekommen, ja, obviously. Die haben schon gemerkt, dass er noch ein bisschen eine faule Sache war, nach 3 Wochen. Aber es zeigt.
Nach 3 Wochen Kickoff?
Nach 3 Wochen Kaltakquise, so war ich mit Rewe im Call, ohne Produkt. Also, das zeigt schon, wie wir im Exekuten. Und andere Startups brauchen halt irgendwie 4 Jahre, bis sie mal mit Rewe einen kalten Touchpoint auf einem Event, auf einem Networking waren. Also, interessiert mich halt nicht. Ja. Wir wussten, Rewe will WhatsApp machen, so. Wir haben uns das zugetraut, das zu machen, weil wir keine Ahnung hatten, und haben halt angerufen, haben einen Termin bekommen. So, das ist sind die harten Fakten, alles andere ist uninteressant. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich habe sehr, sehr früh begonnen, sehr, sehr viel anzurufen und durch Kaltakquise meine ersten 100 Demos zu schaffen. Und das ist ja mal das Ziel am Anfang, um überhaupt zu validieren, gibt es einen Need, einen Market und jemanden, der dir überhaupt einen Euro zahlt für dein Produkt, hat 6 Monate gebraucht, bis uns wer 50 Euro im Monat überwiesen hat. Aber wenn wir noch länger gewartet hätten, Moritz, dann hätten wir ewig gebraucht für irgendwas, so. Und da hat der Armin im Prinzip ein paar Monate Zeit, um ein richtig geiles Produkt zu bauen, und er ist halt fantastisch, also er ist der beste Mitgründer, den ich mir wünschen kann. Und wenn du 2 Leute hast, die halt extrem getrieben sind, warum auch immer, ja, Minderwertigkeitskomplexe oder Leistungssport-Background oder halt irgendwie Hunger aufs Leben, ja, dann kommst du halt auch relativ schnell relativ weit. Und wir haben eigentlich bis heute nichts anderes gemacht, außer dass halt jetzt die Zahlen ein bisschen größer sind, die Kunden ein bisschen größer sind und das Team halt ein bisschen größer ist. Aber im Endeffekt ticken wir noch immer genau gleich, so wie ihr. Junge Gründer, die hungrig sind, was zu machen, geile Results für ihre Kunden wollen, ja, dann executest du halt automatisch irgendwie 24/7. Ne? Und das haben wir damals begonnen, heute ist alles ein bisschen professioneller, größer, aber wir machen trotzdem noch immer 24/7.
Finde ich einen starken Case. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sagen jetzt, also es gab ja lange, sag ich mal, kein Product, sage ich jetzt mal, oder ein mäßiges Product hast du den Leuten irgendwie einfach im Call dann den hier gezeigt, oder, also wie kann man sich das vorstellen, so, jo, okay, ich habe jetzt eine Demo, okay, alles klar, ich habe jetzt Nachfrage validiert, aber ich habe ja irgendwie eigentlich immer noch kein Produkt. Was macht man dann?
Naja, stell dir mal vor, jetzt vielleicht eh an dich, Moritz, du willst ein WhatsApp-CRM machen, also wie so ein CRM ausschaut, ist ja klar, ne? Du kennst irgendwie Mailchimp, Klaviyo, HubSpot und Salesforce, also wie ein CRM oder so ein Tool ausschaut. diesen Vorteil hatten wir. Ja, also wir mussten jetzt nichts komplett erfinden, sondern wir haben einfach gesagt, okay, die E-Mail-Marketing-Tools gibt's, wir machen das für WhatsApp. Das war klar. In der Vision waren wir uns immer einig, hat sich auch bis heute nicht geändert. Jetzt Moritz, stell dir vor, du hast hier statt, also der Marvin ist jetzt Techie, ja, also Programmierer.
Ist er ja.
Genau, perfekt. Quasi. Ja, quasi. Er baut das Ding, du verkaufst es und hast irgendwie nach 3 Wochen deinen ersten Call. So, was machst du?
Ja, bold rausgehen.
Ja, was redest du in einer halben Stunde? So einer der ersten Sales Calls, so, du hast keine Ahnung von irgendwas. Was quatscht du mit der Head of Marketing von, I don't know, Chibo?
Wahrscheinlich fragen, was sie braucht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch wenn ich
fragen, was sie braucht und versucht irgendwie so viel Value wie möglich wahrscheinlich irgendwie zu generieren und wahrscheinlich auch so wenig Zeit ihr zu geben, eigentlich konstruktive Fragen zu stellen zum Konzept.
Ja, genau. Also vielleicht recordest du auch noch den Call, ja, wenn du ganz frech bist oder danach fragst, ob es okay ist. Und dann versuchst du halt mal ein Gespräch zu führen. Ja. Also zu fragen, ja, ist WhatsApp ein Thema und so weiter. Ne? Und vielleicht am Ende hast du eine Präsentation oder hast schon einen Clickdummy oder ein MVP. So, ein MVP hatten wir von Anfang an, weil die WhatsApp-API globally accessible ist. Das war der zweite Vorteil. Also wir hatten die Vorteile, wir wussten, wie die UI-UX-Product aussehen soll und die API war accessible. Das heißt, du konntest relativ schnell Newsletter verschicken und Kontakte einsammeln. So. Und es gibt Kunden, die brauchen auch bis heute nicht mehr. So, Kontakte generieren, Lead-Gen und dann Newsletter. Fertig. Das hatten wir relativ schnell, das konnte ich auch irgendwie zeigen, auch wenn es irgendwie buggy war oder so. Aber natürlich hatte ich den Arsch offen, ja, natürlich hatte ich Angst. Aber das sind halt die Emotionen, die hast du als Gründer immer wieder, egal auf welcher Scale. Und ja, dann quatschst du halt mit denen, machst halt dann und irgendwann nach 6 Monaten, ich wusste nicht mal, wie ein Angebot funktioniert. Ich habe mir von befreundeten Agenturen Angebote schicken lassen, um zu verstehen, was überhaupt ein Angebot ist. Und nach ein paar Monaten hat auch das erste Mal jemand im Call zu mir gesagt, Herr Mansport, schicken Sie mir doch mal ein Angebot. Und ich so, ja, okay, kann ich eigentlich machen. Und dann literally ich einen Tag später mein erstes Angebot verschickt, nach 6 Monaten. Ich hatte keine Ahnung, wie so ein Sales-Prozess aussieht. Ich habe mich auch null damit befasst. Ich habe einfach Kaltakquise gemacht. Und das zeigt vielleicht auch die Schwächen vom Armin und von mir. Wir sind sehr gut darin, loszusprinten, was zu machen, aber vielleicht nicht so gut strukturierte Prozesse aufzusetzen und das Ganze dann skaliert zu wissen. Ja, aber long story short, hat gut funktioniert. Dann kommt halt mal der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Kunde. Dann merkst du, da ist immer mehr E-Commerce und immer weniger alles andere. Dann rufst du halt irgendwann nur mehr E-Commerce an, gehst halt nur mehr auf E-Commerce-Events, setzt dich halt nur mehr in E-Commerce-Podcasts und dann findest du halt Fokus und Word of Mouth und Partner und dann wächst das Ganze halt. Aber das ist jetzt ja auch schon 2 Jahre lang 100% unser Effort, dass wir genau das schaffen.
Jetzt hört sich das, wie du das sagst, nicht wirklich leicht an, aber so irgendwie sozusagen, du erzählst das mit einer so extremen Gelassenheit und Nüchternheit, wo man irgendwie ja ableiten könnte, es wäre irgendwie einfach so ein nicht ein Selbstläufer gewesen, aber es ist ja vielleicht nicht ganz so hart gewesen, aber auf der anderen Seite weiß man ja, wenn man dich ein bisschen verfolgt, dass es ja eben nicht so war. Also die, vor allem die Anfangszeit im SaaS ist ja, glaube ich, einfach extrem schwierig. Man hat gerade, glaube ich, einen ersten Einblick bekommen. Wie hat sich das ganze Ding dann vielleicht so, wenn man einfach mal so die ersten 3-4 Wochen mit den ersten einigen Wahlversuchen sozusagen zurücklässt, wie hat sich dann die ganze Sache so ein bisschen entwickelt und wie hat sich auch irgendwie ja das Produkt ein bisschen mitentwickelt?
Ja, da stelle ich mal eine Frage an den Marvin. Marvin, was willst du machen, wenn du 5 Tage hintereinander 1000 Leute anrufst und keiner hebt ab oder die abheben, sagen, warum rufen sie mich an, rufen sie mich nie wieder an? Was würdest du nach der Woche machen?
Also, wahrscheinlich wäre ich erstmal ziemlich sauer und dann gucken, wie ich das besser hinbekommen würde.
Okay. Aber,
ja. Also, keine Ahnung, das Kaltakquise ist halt schon die krasseste direkte Ablehnung per se.
Wir haben das auch mal eine Zeit lang gemacht. Das bricht ein. Also, genau. Man muss aufpassen, es kann einen langfristig wirklich, also wenn es wirklich scheiße läuft und man nicht sozusagen der perfekte Mann dafür ist, weißt du, was ich meine? Also es gibt ja einfach wirklich Leute, die sagen, komm, scheiß drauf, gib mir auf die Fresse, ich hab da richtig Bock drauf. Aber ich glaube, wenn man einfach, ja, es braucht gar nicht so viel in einem drin, aber wenn dieser Teil, dass man mit dieser Ablehnung nicht so ganz klarkommt, dann kann es wirklich schwierig für einen werden.
Genau, also du musst halt Masochist oder Märtyrer sein, so, eins von beiden oder beides, so. Wenn du Leistungssport hinter dir hast, hast du schon ordentlich auf die Fresse bekommen. Wenn du Poker hinter dir hast, hast du sowieso 1000 Mal am Tag auf die Fresse bekommen, weil du verlierst halt literally jede Hand so und hast ständig Pech. Und wenn du dann auch noch dich vielleicht von deiner Ex-Freundin unfreiwillig getrennt hast oder so, hast du ja auch nochmal auf die Fresse bekommen. So. Und wie ich vorher gesagt habe, entweder verhärmst du halt emotional und wirst ein kompletter Robot und Ghost oder du lässt dich halt immer wieder auf die Scheiße ein und lässt es halt auch emotional an dich ran. So. Kaltakquise ist halt eine Disziplin, da muss es dir halt wirklich völlig scheißegal sein. So. Wenn du das nicht mitbringst und das ist auch das Einzige, was du mitbringen musst, dann hast du schon verloren, kannst du eintüten. Ich wusste halt, dass Kaltakquise funktionieren kann, weil ich hatte einen Freund, den Christopher Radetzky, den habe ich auch immer mal auf LinkedIn genannt, der mit Kaltakquise erfolgreich war. Das heißt, ich wusste, der Kanal kann funktionieren. Ich war überzeugt davon, es gibt einen Weg, es zu schaffen, dass der Kanal funktioniert. Ich wusste halt nur noch nicht wie und habe halt Scheiße gelabert am Telefon und war halt richtig, richtig schlecht und wusste nicht mal, wen ich anrufen soll. Aber die Frage, wo mich eigentlich den Marvin gerade gefragt hat, war, du könntest ja auch easily sagen, ja, Kaltakquise ist tot, ich mache jetzt Google Ads.
Aber Dropshipping ist tot, Moritz 2017.
Ich wäre eigentlich nicht hier. Ich wäre eigentlich woanders, sag ich so wie es ist.
Wo sind die Millionen? Warum bist du nicht in Dubai? Ja,
ich sag so wie es ist. Ich wusste einfach schon zu früh, was schlecht ist.
Running Gag für diesen Podcast, dass Moritz 2017 so, Dropshipping tot erklärt hat.
Eigentlich ist es schade, dass ich hier sitze. Ich hätte es verdient, woanders zu sein.
Ja, was hat Nathanael dazu gesagt? Also der war ja auch schon da, oder?
Ja, ja.
Also das war ja noch 3 Jahre vor Nathanael.
Ja, aber was hast du mal...
Der hat auch gedacht. Ja, also.
Nice. Aber es war auch ein bisschen blöd, weil mich meine Eltern sogar, also da war ich halt irgendwie so 17, meine Eltern haben mich halt so zero unterstützt, da weiß ich noch, also nur eine Anekdote, da kam ich mal ins Wohnzimmer rein, meinte meine Mutter so, Mama, ich mach mich jetzt selbstständig und verkaufe Sachen, und dann die so, nö, machst du nicht. Und es war halt so, schade, voll gebrochen, keinen Support und sowas, und dann,
ja. Ich sei froh, dass du kein Geld genommen hast von den Eltern. Also ich kenne einen Freund von mir, der hat sich irgendwie 50.000 von der Oma und den Eltern genommen, ja, ist auch nicht geil, ne, also.
Ich habe mir 200 Euro vom guten Kollegen geliehen, die habe ich auch immer noch offen.
Könntest du eigentlich mal zurückzahlen, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, wie läuft es bei AppSkill so?
Ich würde sagen, das sitzt drin.
Wer macht die Finanzen, geht sich's aus?
Ich muss gleich mal reingucken, aber sollte jetzt langsam mal klar gehen.
Nice. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte als Gründer, ja, du versuchst halt einen Kanal zu finden, der funktioniert. Ja, egal ob Dropshipping, ob das jetzt Meta ist oder Amazon oder eben in unserem Fall Kaltakquise, Google Ads. So. Aber wenn du noch eine Woche aufhörst, dann wird kein Kanal funktionieren. So, weil wer soll dir das Geld schenken als Unternehmer? Soll es jetzt einfach sein, ein Unternehmen aufzubauen? Ja, wie soll jetzt Google Ads hier aufdrehen und du machst hier passiv Pada oder was? Spielt's nicht. Ist so. Das heißt, ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, Kaltakquise ist tot oder ich bin einfach schlecht. Ja. Habe mich halt für Zweiteres entschieden und irgendwann hat es halt geklappt. So. Wie gesagt, wir waren nicht schnell. Es hat 6 Monate gedauert, bis der erste Kollege Bernhard Moss, Shoutouts an Procticlean, uns 49 Euro im Monat für unser SaaS überwiesen hat. Also original. Oder vielleicht waren es 4 Monate und nach 6 Monaten hatten wir 5 Kunden und 300 Euro MRR. So war es. Und wir hätten jeden Grund, und das war ja ursprünglich deine Frage, Moritz, deswegen sind wir überhaupt dorthin gegangen, wie sich die ersten Monate oder Wochen entwickelt haben, wir hätten jeden Grund gehabt, aufzuhören. Also jeden einzelnen Grund, zu sagen, ey, Armin, ganz ehrlich, hat nicht funktioniert, wir gehen unserer Wege, machen irgendwie hier Job für ein paar tausend Euro im Monat und forever. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, dass da was ist. So, WhatsApp wird von jedem von uns verwendet. Und ich war gestern, habe ich eine Keynote gehalten und ich habe gefragt im Publikum, wer von euch nutzt WhatsApp privat? Jede Hand ging rauf. Dann habe ich gefragt, okay, wer von euch nutzt WhatsApp für sein Business? Das waren alles Unternehmer, Agenturen, E-Commerce-Brands etc. Es haben von 100 Leuten 8 aufgezeigt. So. Das heißt, die Schere von einem Kanal, der sogar Direct-Line zum Kunden ermöglicht, was sowieso das Ziel von jedem ist, die so groß ist zwischen Unterutilisierung von Unternehmen und im Mainstream komplett adoptiert, die hast du sonst nirgends. Und deswegen sind wir nicht schlau daraus geworden, warum WhatsApp nirgends ist in der Dachregion. Gleichzeitig ist in Lateinamerika und Südostasien WhatsApp überall. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, okay, das Thema passt, das Produkt kann geil werden so, hatten immer das Gefühl, da ist was, aber haben es halt nowhere figured out gehabt. Haben wir auch heute nicht. Ja. Also wer bin ich zu sagen, ja, wir sind jetzt gut oder groß. Ja. Aber ja, jetzt haben wir halt sind das 160, 170 Kunden, die zahlen, die happy sind und was funktioniert. Aber war halt ein Tal der Tränen, würde der Martin Murray von Waterdrop sagen. Ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Er hat gesagt, Anfang ist immer Tal der Tränen so. Das ist halt gottloser Grind.
Aber wir reden ja jetzt so ungefähr, würde ich mal sagen, so über 2022 oder sowas, so die Zeit. Also da, also wenn man sich jetzt so ein bisschen so die Konkurrenz anguckt, also ich schmeiße jetzt einfach mal jetzt einen Charles in den Raum oder so, Dick VC Funded und sonst irgendwas. Also das Thema kam doch schon trotzdem auf die Straße. Also es war jetzt ja nicht so von wegen so, also man könnte jetzt vielleicht auch gerade, was du gesagt hast, so verstehen, dass es irgendwie einfach gar nichts gab. Aber es ist ja schon so, es gab ja eigentlich schon Alternativen.
Ja, aber, also Entschuldigung, überlegt mal, wie viele Unternehmen gibt es im deutschsprachigen Raum? Also, wenn du die Selbstständigen mal
weckst. Wenn man sozusagen auf die Masse sich
unterbrennt. Und jetzt überleg mal, was wird Charles oder auch Superchat oder Messenger People, wie viele Kunden werden die gehabt haben damals? Insgesamt alle zusammen, lass es 2000 sein. Ja, die drei Giganten mit irgendwie gemeinsam 100 Mio Funding im Nacken oder so, oder mit Exit hinter sich an Sinch Engage. Dann hast du irgendwie eine Market Penetration von... Lass es 1% sein. Also ist nichts. Das heißt, auf jedes Networking, das du gehst, jedes Unternehmen, das du anrufst, im Zweifel haben die noch nie etwas für WhatsApp, für Business gehört. Auch nach wie vor nicht. Fragt bitte gern mal so als Test. Any Unternehmer, Sparringpartner, den ihr habt, Kunden, in eurem Fall E-Commerce, wie gesagt, Early Adopter, digitale Branche, da ist WhatsApp angekommen. Zumindest was so 1 Mio, 3 Mio Revenue im Jahr plus Brands angeht. Aber so, es ist in der Ökonomie noch nicht angekommen, dass WhatsApp als Business DSGVO-konform überhaupt nutzbar ist. So, Unternehmen wie die Caritas, die größte Charity-Organisation in Österreich, oder Tchibo haben auch Corporate Policies, die WhatsApp einfach untersagen. So, die Deutsche Bank hat vor 3 Jahren oder so irgendwie Millionen gezahlt als Strafe dafür, dass die Vertriebler und die ganze Organisation WhatsApp genutzt hat. So, das heißt, der Markt ist extrem schwer zu educaten und ist nowhere consolidated. So, nach wie vor ein toller Markt, um einzusteigen. So als SaaS suchst du dir halt ein anderes Vertical als E-Commerce, damit du nicht mit Chatamin competen musst. Aber der Markt wächst, ist da und ist nach wie vor extrem early. Ja, das ist eigentlich das, was ich sagen will.
Wenn man es jetzt so ein bisschen vielleicht, wenn man so ein bisschen auf die Zeit guckt, was sind vielleicht so, einfach wenn du es jetzt so rückwirkend, nicht rückwirkend betrachtest, aber ich glaube, es ist immer als Außenstehender, also wenn man drin ist, man kennt es ja selber, also wenn ich irgendwie unsere Geschichte mir belege, dann ist es immer irgendwie recht schwer, wenn man sagt, okay, erzähl einfach mal, wie es sich entwickelt hat, das ist irgendwie so, okay, darüber könnt ihr jetzt die nächsten 7 Stunden reden, das heißt irgendwie, das hilft mir, wenn ich über unsere Geschichte rede, also was waren so die biggest milestones, so ein bisschen, was waren irgendwie so wirklich so Tipping Points, wo man gemerkt hat, so okay, hey, da hat sich das Game halt irgendwie einfach für uns verändert. Was waren das so bei euch, wenn du das irgendwie vielleicht von den letzten 2 Jahren so auf 2, 3 Punkte runterbrechen kannst?
Ja, voll gern. Vielleicht noch ein Punkt zum letzten Punkt, so auch AB-Tests. Ne? Wie viele E-Commerce-Buden oder große Player machen noch immer keine AB-Tests? Obviously, ja, extrem. Und dann stell dir mal vor, andere Branchen, die alle Websites oder online irgendwas haben, machen alle keine AB-Tests. Es wird kein Performance Data Analysis wird nicht gemacht, so Conversion Rate Optimierung. Also auch euer Markt, wo Markt ist, ist mehr Markt und der Markt ist nie konsolidiert, egal wie viele Anbieter es gibt. Ja, auch wenn du sagst, es gibt mit Charles, Superchat und Co. große Anbieter, ja, aber auch die lassen Flanken offen, auch die machen ihren Job nicht überall gut. Auch die sind mal dem einen zu teuer oder dem anderen haben sie die Integration nicht so. Das heißt, es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu bewirken und wo Fuß zu fassen. So. Genau zu den Milestones, naja, also ich finde das Spannende ist ja, rückwirkend betrachtet, das ist ja immer so obvious. Ne? Aber wenn du dann
arbeitest, so, ja.
Aber im Everyday, so wir haben jetzt alle drei heute wahrscheinlich noch gemeinsam so 1000 To-Dos. Ne? Irgendwie jeder macht seine 100 E-Mails und auf Slack so 17 Notifications und dann hat er nochmal 20 Sachen im Asana-Board, was ich überlegen kann, ob er Mittag ist oder lieber durcharbeitet. So. Und du weißt nie, welcher nächste Step der Game-Changer ist. Du weißt nicht, welcher AB-Test der ist, der für Kunden wirklich jetzt inkrementell der Game-Changer ist. Wir wissen nicht, welche Kaltakquise-Anruf, welcher LinkedIn-Post oder welches Networking bringt jetzt den nächsten Kunden oder den nächsten Milestone. Rückwirkend betrachtet ist es immer obvious so. Aber im Prozess, wenn wir alle irgendwie 100 Deals offen haben für neue Kunden, nicht wissen, welcher der nächste Kunde wird etc., wir wissen es nicht. Rückwirkend betrachtet war der erste Milestone überhaupt Armin kennengelernt zu haben, der zweite dran geblieben zu sein, obwohl wir keinen Grund hatten, dran zu bleiben. Und der dritte sind halt dann immer so quantifizierbar, um es zu sagen, die ersten 10 Kunden, die ersten 30, die ersten 100, du merkst dann, es geht schneller, man geht schneller von 10 auf 100 Kunden als von 0 auf 10. Es akzeleriert sich durch progressives Wachstum und natürlich Kunden, die mit dir auftreten, die ihr Logo geben, ihren Case geben und die du nennen darfst, weil am Anfang hast du keine Referenzen so. Was machst du? Nimmst du die Referenzen von den Mitbewerbern oder erfindest du was? Oder sagst du, ey, wir haben keine Kunden, du bist der Erste, komm mit. Ja, wer will denn Versuchskaninchen sein? So. Das heißt, der Meilenstein ist eigentlich Autorität, Case Studies und Track Record aufzubauen, damit es keinen Zweifel an deinem Skill und deinem Produkt mehr gibt. Und dann das Ganze, nachdem du Nail It, then Scale It, nachdem du Product Market Fit und Message Market Fit gefunden hast, deine ersten 10, 20, 30 Lookalike-Kunden, zumindest im B2B SaaS ist das so, dann Vertriebskanäle zu finden, die das Ganze replizierbar skalieren lassen. Das brauchst du jetzt als Boutique-Agentur nicht unbedingt, weil du eh den Demand nicht handeln kannst, aber als Fließbandagentur oder als SaaS kannst du ja unendlich Demand capturen und auch createn und musst halt Vehikel finden, die dich das profitabel machen lassen als Bootstrap-Startup. Als VC-Backed-Startup, so wie die Kollegen wie vorher genannt, ist es quasi egal, welchen Kack du hast, Hauptsache du hast Growth. Bei uns, wir müssen profitabel wachsen, Step by Step den nächsten Vertriebskanal finden. Und aktuell ist meine größte Challenge, und das wird der größte Milestone sein, das Vertrieb auch abzugeben, weil aktuell ich noch immer quasi 100% des Vertriebs mache. Rückwirkend betrachtet waren eben die Milestones, Armin kennenzulernen, die ersten 10 Kunden, dann Product Message Market Fit zu finden und skalieren zu können. Und auch die ersten Partneragenturen zu haben, die einem dann beginnen, Intros zu machen, die Arbeit kennen, gut sind und auch mal einen einladen auf Keynote-Events, auf Speeches zu halten, in Podcasts. Und dann akzeleriert sich das halt immer. Aber rückwirkend betrachtet ist es einfach zu sagen, dass das ein Milestone war. Ich hätte auch sagen können, beim Armin, beim Frühstück, du, kein Bock mit dir zusammenzuarbeiten. Wir hätten auch nach einer Woche Kaltakquise sagen können, das ist tot, keine Chance, wir machen jetzt Facebook-Ads und dann hätten wir vielleicht nach 3 Monaten aufgehört oder wären viel schneller gewachsen. Und dann die ersten 10, 100 Kunden, das sind halt extreme Milestones, wo halt immer dann Step-by-Step jeder Schritt dazu gehört, wie eben Partner, Intros, Referrals, Kaltakquise besser zu werden. So, das iteriert sich halt jeden Tag 1%, so wie eure AB-Tests.
Ich glaube, man kann einfach die letzten 3 bis 5 Minuten nehmen, die einfach runter rauscutten und dann nochmal quasi als einzelne Anleitung sozusagen irgendwie hochladen. Das war schon sehr klar, sehr nüchtern formuliert, zumindest wie ich das aussehen würde.
Ja, ich mag das nicht, wenn man sich als Unternehmer irgendwie sagt, ja, der Milestone war irgendwie München 2022, ja. So geil.
Ja, aber so, keine Ahnung, ob da safe, ich wusste nicht, ob ich sagen will, aber so beispielsweise so, keine Ahnung, also wie fühlt sich das an, wenn man irgendwie, man frisst 2 Jahre einfach Scherben, es ist scheiße, es tut alles weh und dann kommt irgendwie einfach der Punkt, man closed einen Waterdrop, man closed ein Netto, man closed ein Bauhaus, also man closed ein Marco Polo, also wir müssen jetzt nicht, also wir müssen es ja jetzt nicht kleiner reden als es ist, aber Waterdrop, 9-Figure-Run-Rate, einer der gerade gehyptesten Startups-Brands, die es aktuell wahrscheinlich in ganz Europa gibt. Bauhaus, müssen wir nicht drüber reden, wie viele Milliarden Umsatz die machen. Also wir reden ja darüber, dass das sind ja big, 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 big Player. Und da kann man natürlich auch sagen, so, hey, das ist aber vielleicht auch einfach mal ein Milestone. So einfach so, okay, hey, das war für mich krass zu sehen, dass sozusagen einfach die Leistung auch von solchen Playern sozusagen.
Ja. Solche Kunden habt ihr ja auch. Wie oft geht ihr mit dem Team fort, macht Party, esst ein Steak und klopft euch alle gegenseitig auf die Schulter und klopft euch auf die Brust und sagt, wie geil ihr seid?
3-mal in der Woche.
Moritz 3-mal in der Woche.
Aber alleine zu Hause.
Ich alleine. Marvin fragt sich immer, warum, was macht die Abbuchung da? Nein, gar nicht. Wir sind da auch sehr schwäbisch.
Also, aber ne, letzte Woche noch Team-Event gehabt, wo man genau so was ein bisschen angesprochen hat. Aber ja, du hast schon recht.
Siehst du nicht in Köln mit irgendeinem Freitagsabend um 23 Uhr mit 7 Flaschen auf dem Tisch oder sonst irgendwas. Wir gehen mit dem Team irgendwie, fahren wir nach Barcelona. Wir kennen es ja selber. Wachstum ist ein Teamsport, weißt du, ich meine.
Ja, und vielleicht machst du es halt alle 3 oder 6 Monate dann mal Barcelona oder halt die Champagne Bottle. Ja, aber
das erste Mal.
Ja. Nice. Congrats, gut. Sehr, sehr, sehr geil. Wir machen es hoffentlich auch dieses Jahr. Ja. Also im Endeffekt, der erste Kunde war halt insane. Ne? Also Armin hat mich angerufen und gesagt, ey, wo kommen die 49 Euro her, der sich organisch eingebucht hatte, uns gefunden online. Ich so, Alter, ich sitze neben ihm, ich habe die Kreditkarte in der Hand. So literally, ich habe die Daten eingegeben, er sitzt neben mir, wir machen das jetzt 6 Monate.
Armin, ruf mich später wieder an.
Das war der erste Kunde. Da geht es nicht ums Geld. So diese 49 Euro, die waren mehr wert als die X, ja, 5-stelligen Beträge von großen Kunden, weil das halt für dich die ultimative Belohnung fürs Scherbenfressen ist, um dich zu zitieren. So traurig das jetzt klingen mag, wenn du als Gründer, als Unternehmen wächst, siehst du immer nur nach vorne. Auch Jeff Bezos schreibt noch in die Quarterly Reports, es ist Day Zero. Und natürlich siehst du nach einem Waterdrop dann einen Air Up. Ja, es ist so. Ich würde lügen, wenn ich es nicht sage. Aber wenn man zurückschaut, natürlich sind wir, ich habe auch eingangs gesagt, wir sind zufrieden, so, wir suchen diese Zufriedenheit auch jeden Tag, weil es unfassbar ist, was wir erleben dürfen und schaffen dürfen. Aber im Endeffekt als Gründer, als Unternehmer bist du trotzdem immer forward-driven und siehst immer nur die Baustellen und das Feuer, bist ständig nur am Feuerlöschen und gehst nach vorne und klopfst dir halt nicht ständig auf die Schulter und sagst, wie geil und gut du bist, weil du hast halt noch eine Menge Arbeit vor dir. So, und jeder balanciert das anders. Ich habe manchmal, muss ich ehrlich sagen, diese Momente, wo ich Tränen in den Augen habe, so wie gestern im Uber, wo Netto Deutschland uns ihr Commitment gegeben haben als Kunde. Das sind natürlich Momente, wo ich mir denke, Alter, what the fuck is going on? Ne? Aber so ehrlich muss ich auch zu euch sein. So, ich habe halt Tränen in den Augen, fühlt sich eine Minute geil an, habe Gänsehaut, so, rufe den Armin noch an, um den Moment noch auszukosten und teilen zu können. Und danach klappe ich halt fucking MacBook auf, frage den Uberfahrer, ob er mir Hotspot geben kann, frage ihn vielleicht noch, ob er Foto für mein LinkedIn macht, an der roten Ampel, und danach machst du halt deine E-Mails. Oder schreibst das Onboarding für Netto.
Ganz interessant, einfach noch, bevor wir vielleicht im zweiten Teil dann so ein bisschen so reingehen, okay, wie baue ich vielleicht einfach mal wirklich so ein WhatsApp-CRM sozusagen als Brand auf? Es ist, glaube ich, noch ganz spannend, so ein bisschen so deine Personal Brand ein bisschen einzufangen und zu sagen, so was es erstens dir gebracht hat, aber auch so ein bisschen, wie du vielleicht diesen Markt siehst, weil Marvin hat es mir davor schon gesagt, du wolltest eigentlich vielleicht zwingend gar nicht irgendwie sozusagen so wahrgenommen werden oder es war gar nicht vielleicht sozusagen firsthand your approach, aber du stehst ja schon irgendwie so ein bisschen so für Bootstrap-SaaS-Aufbau und keine Ahnung, wenn man sich so anguckt, also was für Posts sind so krass durch die Hecke gegangen, wo du dann irgendwie einfach so aus Joke eine Series irgendwas verkündest, weißt du, wie ich meine? Also du nimmst ja auch schon, du nimmst kein Blatt vom Mund, wenn es irgendwie um SaaS-Funding und Exits beispielsweise geht. Deswegen, wie ist vielleicht grundsätzlich erstmal deine Einschätzung dazu, wie der Markt gerade so in dem Bereich aufgebaut ist?
Ja, nochmal die Frage, die habe ich euch heute schon mal gestellt, aber warum macht ihr Podcast?
Erstmal, weil es unfassbar viel Spaß macht, wir sehr viel lernen können dazu.
Ich glaube, es sind 3 Bausteine. Man lernt mega viel, man hat einfach ein krasses Netzwerk, das muss man einfach sagen. Also Netzwerk-wise ist es extremer Gamechanger. Also wenn man hier eine Stunde mit jemandem sitzt und der erzählt einem seine ganze Geschichte, dann ist das danach das Zusammensein ein ganz anderes. Und dann natürlich mittelfristig zahlt sich natürlich auch sehr gut für die Agentur irgendwie aus. Ne? Also sehr gesunder Mix, aber ist natürlich auch viel Zeit.
Ja, also dann habt ihr auch schon eine Antwort, warum ich hier irgendwie LinkedIn mache, ne? Weil unser Business Case ist halt B2B. Es gibt nur ein B2B Social Media in der Dachregion, LinkedIn. War für mich halt ein No-Brainer, das irgendwann zu beginnen. Ich habe es auch ehrlich gesagt sehr regretted, keine YouTube-Vlogs aus der Poker-Code-Story, aus der Founders-Diary zu machen, weil ich glaube, dass diese Geschichten Gründertum und Unternehmertum, vor allem für unsere jungen Leute, viel mehr accessible machen. Jetzt weg von den ganzen Gurus, die man auf Social Media findet, sondern echte Founder-Stories, die unsere jungen Leute dazu motivieren, nicht blind auf die Uni zu gehen und bei McKinsey zu subscriben, sondern einfach mal auch mal ihr eigenes Ding zu machen. Ihr wisst, was möglich ist, ich weiß, was möglich ist. Ganz viele trauen sich es aber nicht zu, trauen sich nicht oder bekommen halt die skeptischen Blicke von Oma oder Mama und ziehen dann halt den Bachelor, durch den nichts bringt. Deswegen, da ist eine Mischung aus persönlicher Motivation, Gründertum zu propagieren, weil ich glaube, dass man viel mehr lernt und es ein extrem wertvoller, relevanter Weg für ganz viele junge Talente sind, die dadurch sehr viel Bruttoinlandsprodukt und Umsatz schaffen können für Deutschland, für Österreich und Co. Und ich habe halt den Drive, ehrlich und authentisch Geschichten zu erzählen. Ich schreibe extrem gerne, es macht mir Spaß, all das, was ihr gerade über euren Podcast gesagt habt. Und der zweite Punkt ist vielleicht, wir haben halt kein Budget. Also wir sind halt bootstrapped so. Soll ich jetzt beginnen, 10.000 Euro in Google Ads zu schmeißen, aber ich keine Ahnung habe, ob es funktioniert? Nee, ich erzähle halt lieber meine Geschichte oder meinen Alltag, der mir Spaß macht, Gründertum propagiert und mir und unserer Brand und ChatArmin ein Gesicht und eine ehrliche Stimme verleiht. Und natürlich sind da mal Kunden wie in Bauhaus Österreich, die dann sagen, Johannes, wir wollten dir gerne das Intro zu den Kollegen aus Deutschland machen, aber die finden deinen LinkedIn-Auftritt schon steil. Ja? Sag ich, okay.
Echt?
Ist fein, ja. Und es gibt auch ganz bestimmt genug, die mir entfolgen oder sagen, ey, was für ein Arschloch, was für eine arrogante Sau, interessiert uns nicht. Ist mir 10-mal lieber, als uns kennt keine Sau, weil wir brauchen ja die Traction, wir brauchen ja Wachstum, wir brauchen ja New Business, um Mitarbeitern eine Chance zu geben, unser Produkt weiterzuentwickeln, einen Dev mehr einzustellen. Das befruchtet sich ja alles gegenseitig und am Ende profitieren ja nur unsere Kunden davon. Und long story short, LinkedIn war ein Gratis-Hebel, der meiner Meinung nach auch extrem unterutilisiert ist. Also meiner Meinung nach Personal Branding in Amerika huge, in der Dachregion grob untergeleveraged, noch immer. Ihr macht das mit dem Podcast extrem gut, ich mache das halt mit LinkedIn obsessiv. Und wenn du halt mal einen Sales-Kanal, so nenne ich es jetzt einfach mal salopp, beginnst, dann hörst du halt auch nicht auf damit so. Und der Algorithmus pusht dich ja immer mehr. Ich bin jetzt irgendwie bei 11.000 Followers. Auch der von 11 auf 12 geht viel, viel schneller als von 0 auf 1, genauso wie von 0 auf 10 Kunden viel länger braucht es von 10 auf 100. Es akzeleriert sich, Progressive Growth, Konvexität. Und deswegen ist da auch nach wie vor Fokus und Effort von mir drauf. Aber mein Ziel ist natürlich, dass ChatArmin auch ohne mich funktioniert. Natürlich, dass ChatArmin nicht nur von meiner Personal Brand benefitet, sondern auch andere von mir losgelöste Wachstumshebel und Kanäle findet. Und es macht mir Spaß, es bringt uns sehr viel, es ist gratis. Wenn alle diese drei Faktoren oder einer davon nicht gegeben wäre, hätte ich es nie begonnen und du kommst halt aus der Nummer dann auch nicht mehr raus und dass ich dann jetzt halt irgendwie wiedererkannt werde auf der K5 von 10 Leuten oder so, hilft natürlich, vor allem wenn ich dann mit dem Laptop am Boden sitze und dass ich dann auch noch eine Voice für Bootstrapped Gründertum B2B SaaS und im Idealfall auch WhatsApp habe, ist schön, aber das entwickelt sich halt einfach dann nur organisch aus dem Shit, den du da teilst, ja, und bei mir halt täglich außer sonntags auf LinkedIn 8 Uhr schaltet ein.
Aber es ist nicht so, dass du irgendwie sozusagen, wenn jetzt andere SaaS-Founder sozusagen übers Funding gehen, da jetzt irgendwas per se gegen hast. Also man könnte ja auch sagen, okay, klar, wie vor allem, weiß ich nicht, vor 2-3 Jahren irgendwie SaaS hochgepusht wurde, wie die Bewertungen waren, das war natürlich irgendwie exorbitant und wahrscheinlich 0,0 gerechtfertigt. Aber es gibt natürlich auch, würde ich sagen, einen Approach, wo ich sagen würde, okay, es gibt, macht ja schon Sinn, irgendwie VC aufzunehmen. Also beispielsweise, ihr habt einen Proof, also hättet ihr jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, vor einem Jahr 2 Millionen aufgenommen oder sowas für genau die Themen, die du gerade gesagt hast, dass Chat damit ohne dich funktioniert, hätte es ja wahrscheinlich auch ein paar Gründe dafür gegeben, okay, es zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das tendenziell ablehnst oder das irgendwie komplett irgendwie verneinst.
Ja, absolut. 100%. Ich sage nicht, Funding ist schlecht. Ich sage nur, in 99% der Fälle ist es im B2B SaaS Early Stage absoluter Blödsinn. Und vor 2 Jahren aufgenommen zu haben, da hätten wir uns keinen Gefallen getan, weil null Zinsen, billiges Geld, hohe Multiples, also irgendwie unsere Kollegen aus Berlin, unser größter Mitbewerber, hat da meiner Information nach, ja, subjektive Aussage, kein wettbewerbsrechtlicher Aspekt darin, irgendwie 100, 150x ARR geraced. Ne? Aus der Nummer kommst du halt nie wieder raus, weil welcher Investor macht dann nach 2 Jahren, wenn deine Zahlen nicht das halten, was du versprochen hast, was immer Overselling ist im Pitchen bei VCs, welcher Investor macht da gerne Downround, ja? Und verzichtet mal, schreibt mal 50% ab, so. Nicht die meisten. Ja. Deswegen, aus der Nummer kommst du halt so schnell nicht mehr raus und wir wollen halt nichts machen, was unnötig ist, der Armin und ich. Solange wir happy sind, zufrieden sind, wachsen, geile Kunden haben, ein super Produkt, nicht müssen, bleiben wir bootstrapped. Und aber es wäre ein total relevanter Gedanke, also jetzt zu sagen, okay, first nail it, then scale it und für die Skalierung nach Proof of Concept und Early Go-to-Market, Product Message Market Fit und Offer Market Fit, die drei Dinge sollte man vielleicht alle drei auf einmal nennen, kann man natürlich jetzt beginnen, irgendwie Büro in Italien aufzumachen oder schneller 10 Leute zu heilen als 4, aber ich sag's euch ganz ehrlich, jeder zusätzliche Euro wird dann inefficiently gespendet. Ihr wisst selber, wie ihr mit dem Hundi umgeht, den ihr von der Oma geschenkt bekommt, gegenüber dem 100 Euro, die euch der Kunde überweist für eine Rechnung, die ihr ihm legt. Und diesen Drive und diesen Effort und diese Smartness wollen wir in unsere Company auch einfach injecten und wissen. Und der letzte Punkt ist vielleicht der, ich habe aktuell die Challenge, ich bekomme 4 neue Vertriebsmitarbeiter bis Ende des Jahres und ich muss jeden Einzelnen die Chance geben, bei uns brillant zu succeeden. Das bedeutet für mich extrem viel Arbeit und ich muss es schaffen, denen ein gutes Gefühl zu geben, ein Success Environment zu geben und die auszubilden und zu formen und den zu coachen und zu mentoren. So, die 4 wären für mich schon eine Mammutaufgabe. Wie soll ich denn das jetzt mit 10 oder 20 auf einmal machen? Soll ich jetzt von 0 auf 8 Direct Reports gehen? Also ich traue es mir nicht zu. Ja, vielleicht wäre das gut, um mich aus der Comfortzone zu wagen, aber ich glaube, es würde sehr, sehr viel dabei kaputt gehen. Die Kunden würden darunter leiden und wir würden sehr, sehr viel Geld inefficiently spenden. Deswegen bleibt ChatArmin jetzt bootstrapped. Ich bin ganz großer Propagandist oder Fan von Early-Stage B2B SaaS, nicht zu raisen, weil du schneller an Product-Market-Fit kommst und gezwungen wirst, Go-to-Market zu finden, nicht geschenkt zu bekommen und nicht dir selber vorzufaken. Aber ja, long story short, jeder wie er will, ist meine Voice. Wer mir folgen will auf LinkedIn, Johannes Mansbart, gerne teilen, auch mal haten, kein Problem. Wir teilen da gerne unsere Stories, sind da ultimativ transparent und genau das Gleiche versuche ich auch heute im Podcast, im Gespräch mit euch.
Bisher haben wir es auf jeden Fall gemerkt, das hast du bisher sehr gut hinbekommen.
Ja. Dann lass uns mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ja, jetzt mit euch beiden. Das ist intuitiv erste Antwort. Machen wir auch gerade.
Sehr sympathisch.
Ansonsten mit meiner Freundin, die ich 2 Wochen nicht gesehen habe.
Noch sympathischer.
Aber ÖFB ist natürlich auch schwierig, ne?
Du, ich bin jetzt nicht der sagt, ja, oh, Elon Musk, weil ganz ehrlich, du kriegst eh die Bücher und die Podcasts, so, was soll er dir noch erzählen? Er kann dir so 17, also das nicht so, aber ich freue mich halt echt, wenn ich es schaffe, guten Gewissens, ohne schlechtes Gewissen mit meinen Freunden, davon habe ich nicht viele, aber die paar sind wichtig, oder meiner Familie Quality Time zu verbringen, also am liebsten damit, ja, weil als Gründer bist du sowieso 24/7 nur im Unternehmen und benachteiligst und bemitleidest, also vernachlässigst total deine persönlichen Kontakte und das ist halt Shit, ja. Dass ich jetzt sage, ich will mit Sam Altman oder Elon Musk oder Cristiano Ronaldo, ist mir ehrlich gesagt völlig schnurz, ja, schaue ich mir halt irgendwelche YouTube-Videos an oder lese mir die Bücher durch, wenn ich was von denen will. Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ist auf jeden Fall nachvollziehbar und glaube ich auch eine sehr sympathische Herangehensweise, kann man auf jeden Fall durchgehen lassen, würde ich sagen.
Safe.
Ja, dann lass uns nochmal ein paar Minuten in das Thema WhatsApp-Marketing per se einsteigen.
Was war denn die zweite Frage, Marvin?
Die kommt am Ende.
Ja, ihr merkt schon, ich habe mir euren Podcast jetzt nicht jede Woche angehört, aber ich habe schon ein paar auf der Liste.
Sehr Nathanael, gut. Hast du das Briefing gar nicht durchgelesen?
Doch, vorher, okay. Vor der Aufnahme.
Ganz aber am Ende, zweite
ganz
Frage.
Ganz am Ende, zweite Seite, dritte Seite, so gesehen.
Ich weiß Alright. Nicht. Ja, hast du ein Profilbild bekommen und deine E-Mail von mir?
Im Vorfeld? Muss ich noch reingucken. Nein. Hast du einen geschickt?
Nee.
Also.
Aber bekommt ihr alles.
Sehr gut.
Machen wir gleich.
Genau, lass uns mal ein bisschen in das Thema WhatsApp-Marketing noch einsteigen. Ich meine, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie du die Firma siehst, wie du es aufgebaut hast. Was sind denn vielleicht so Grundfaktoren? Ab wann macht es Sinn, für eine Brand auf WhatsApp zu gehen? Welche Brands sollten das machen? Welche vielleicht auch nicht? Kannst du da mal so ein bisschen Input geben?
Genau, also alle, die WhatsApp-Marketing-Part wollen, da machen wir dann irgendwie Chapters oder Shownotes, damit die Leute gleich die ganze Story überspringen können. Generell, wenn ich eine Empfehlung tätigen kann, ab einer Mio maximal 3 pro Jahr Jahresumsatz als D2C-Love-Brand. Ich meine, wenn ihr eine Zahl haben wollt, dann die. Mhm. In der Praxis sieht es so aus, wir rechnen mit jedem unserer Kunden Financial Planning, WhatsApp-Case, inkrementeller Mehrumsatz durch die Cases, die wir bauen können und das ist halt proven bei über 150 Brands, die damit live sind. Das heißt, wir rechnen wirklich mit jedem Kunden in der Consultancy, ist das überhaupt das richtige WhatsApp-Produkt, weil es gibt ganz viele Unternehmen, die einfach WhatsApp machen wollen, aber es gibt unterschiedliche Optionen, WhatsApp als Unternehmen zu leveragen. Und der zweite Punkt ist, was ist denn der Use Case? Ja, wollt ihr Customer Support machen? Habt ihr einen High AOV Sales Case, so wie eine Kaffeemaschine oder Dachzelt oder Pergolas, die unsere Kunden verkaufen? Ja gut, dann ist natürlich WhatsApp Top of Funnel für die Lead Gen und für den Curated Sales Case, um eine schnellere und persönlichere User Journey zu schaffen. Viel, viel wichtiger, als hier hochfrequent alle 2 Monate deine Kaffeemaschine zu verkaufen für 1.500 Euro, was eh nicht funktioniert. Ja. Und andererseits bei Supplements ist das natürlich anders. Ja, da ist die Purchase Recency und Frequency ganz anders. Das ist ein ganz anderer Case. So, das heißt, long story short, generell ist D2C Love Brand dann, wenn du E-Mail deine Hausaufgaben gemacht hast, dein Customer Support relevant, wichtig ist und gut funktioniert und du dir vorstellen kannst, dass WhatsApp als Direct Line zu deinen Kunden eine geile Value Proposition sowohl für die Company als auch für die Kunden ist. Generell ab so 1 bis 3 Mio Jahresumsatz, davor haben die Brands meistens entweder kein Product Market Fit, brauchen noch Message Market Fit, haben andere Hausaufgaben zu tun, weil es ist halt trotzdem ein nächster zusätzlicher Kanal, eine zusätzliche Baustelle und die sollen nicht stiefmütterlich behandelt werden, sondern wir wollen hier den Success maximieren von Chad Armin und vom Kunden, das geht nur Hand in Hand.
Verstehe ich. Kann auch sein, dass die Frage jetzt vielleicht dann, also für, ich bin ganz ehrlich, ich hänge nicht jeden Tag im WhatsApp-Marketing drin, aber tendenziell gibt es ja auch so gesehen, wie ich sozusagen das Thema WhatsApp wahrnehme, auch verschiedene Lösungen. Also es gibt ja irgendwie auch Early Stage, kann man irgendwie einen Business Manager von WhatsApp selber benutzen. Es gibt ja schon viele Unterscheidungen, wie du es angehen kannst. Ich sag mal so, wenn du jetzt, wie du gerade gesagt hast, High AOV, da kann ich mir jetzt vorstellen, okay, klar, wenn ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 300 Bestellungen im Monat mache und davon sind vielleicht, weiß ich nicht, 10 oder 15 über WhatsApp, die kriege ich auch irgendwie dann noch über eine gute Produktberatung irgendwie über WhatsApp irgendwie so geregelt und dann gibt es einen Link oder sowas. Und dann kann ich vielleicht darüber irgendwie attribuieren. Wann ist so vielleicht so der Punkt, wo man sagt, okay, hey, jetzt irgendwie so eine automatisierte Lösung wie ein Tool ist natürlich auch immer noch Fixkosten, die da hochgehen, ist natürlich was, was man sich irgendwie so ein bisschen ans Bein klebt. Gibt es irgendwie so einen Tipping Point, wo du sagst, okay, hey, jetzt irgendwie einfach so ein Basic-Ansatz, so, yo, ich beantworte das irgendwie selber über einen Business-Chat, da hört es dann irgendwie auf, kann man das irgendwie so ein bisschen unterteilen?
Mhm. Wann die Duschbrocken-Jungs mal bei euch im Pod?
Ja, das war, glaube ich, tatsächlich Folge 16. Johannes Perfekt. Lutz.
Johannes und Christoph, die haben die WhatsApp Business App, also die Gratis-Version am Endgerät auf Mobile, durchgespielt. Ne? Also die hatten dann irgendwann Tausende, vielleicht sogar 10.000 Abonnenten und haben noch immer mit der Gratis WhatsApp Business App gearbeitet. Leave aside die DSGVO-Thematik, die da kritisch zu betrachten ist, die haben halt de facto wirklich dann alle paar Minuten an 256 Adressaten manuell eine Kampagne verschickt und das halt 40 Mal hintereinander, den ganzen Tag lang. Mhm. Kannst du halt überlegen, okay, riskiere ich das, weil WhatsApp sperrt dich eigentlich, wenn du das zu oft machst. Das heißt, die haben das sehr gut gebalanced gewusst und deren WhatsApp hat dann auch Timeouts bekommen oder einen Block und Ban. Und willst du es DSGVO-technisch riskieren und willst du halt Mitarbeiter irgendwie 2 Tage lang darauf absetzen, eine WhatsApp-Kampagne auszuschicken, was kostet es dich so? Also im Worst Case kannst du mit der WhatsApp-Business-App mobile relativ viel schaffen, aber es ist halt infinitely inefficient und die Opportunitätskosten sind halt ab einem gewissen Punkt extrem hoch, weil du kannst damit halt keine Banden-Checkout machen, keine Post-Purchase-Survey machen, keine Warenversand-Info ausschicken, kein Skalierbaren, Support Case mit Remote Virtual Assistance in Gorgeous oder Zendesk oder Freshdesk machen. Also ist halt extrem limitiert, aber theoretisch extrem skalierbar möglich, bis zu einem gewissen Punkt, wo auch Duschbrocken dann gesagt hat, sie steigen auf eine professionellere Lösung um. Und abgesehen davon, um deine Frage nochmal zu beantworten, wenn du merkst, es ist am Handy irgendwie unhandelbar und es wird immer mehr und du willst jetzt auch mal eine geile Kampagne rausschicken und vielleicht den Leuten, die die Pergola oder das Dachzelt oder das Whey oder das Kreatin noch nicht gekauft haben, mal nur darauf segmentiert was ausschicken oder die E-Mail gelesen, aber nicht gekauft haben, mal per WhatsApp retargeten. Spätestens, wenn du solche Ideen und Gedanken hast, dann brauchst du eine Lösung wie Chatamin. Mhm. Genau, da beraten wir komplett durch. WhatsApp ist eine Wissenschaft, aber so in einem 20 Minuten mit uns oder mit unseren Partneragenturen oder mit euch, die da vielleicht auch schon ein paar Kunden mit Erfahrungen haben und so weiter, kann man da recht gut sehr viel Knowledge sich holen und dann auch den richtigen Start mit WhatsApp für sich selber definieren.
So aus reinem Interesse, sind die Jungs von Duschbrocken bei euch Kunde?
Nee, sind bei unserem großen Mitbewerber, unserem Giganten. Grüße an die Berliner Kollegen an der Stelle.
Ich weiß, als wir den Podcast mit Johannes eingefädelt haben, das war auf der OMR 2023 und da wurde das halt irgendwie so gesigned und sonst irgendwas und das war ein ganz toller Moment, bla 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 für die. Und deswegen dachte ich gerade, das wäre jetzt eine lustige Turnover-Story, wenn wir jetzt ein Jahr später sprechen. Und
nee, aber ich will auch nicht nur hier Name-Dropping machen und Chad Armin als die Number-One-Solution präsentieren, sondern es gibt natürlich ganz große Mitbewerber von uns, die den Markt auch führen. Wir sind ja eher der David gegen den Goliath, also der Challenger, das gallische Dorf. Und Duschbrocken ist eben bei Hello Charles aus Berlin. Und die Story ist auch genauso wahr, also OMR-Party und dann Signing. Ich habe nur den Duschbrocken-Case genannt, weil die das bis aufs Äußerste ausgereizt haben, auf der WhatsApp-Business-App gratis noch zu skalieren, um dann final auch auf eine WhatsApp-Business-Plattform, also API-Solution, die DSGVO-konform ist und Skalierbarkeit und Integrativität mit den Systemen wie dem von Shopify, Klaviyo und Gorgeous anbieten, skaliert zu wissen. Alle anderen machen vielleicht auf ein paar hundert oder 1.000, 2.000 Leads noch WhatsApp-Business-App und dann ist spätestens der Switch nötig. Und da beraten wir auch, weil wir brauchen ja keine Kunden, die uns Geld zahlen für eine Lösung, die sie sonst auch gratis haben können. Und da sind wir halt ultimativ ehrlich und transparent, weil, wie ihr selber wisst, eher große und gute Kunden und vielleicht ein, zwei weniger davon machen richtig Spaß, zusammenzuarbeiten. Also man hat ein paar Kunden, wo es halt ein Stretch ist, macht halt keinem Spaß,
viel zu viel Arbeit, zu wenig Geld für beide. Macht überhaupt keinen Sinn. Ist Win-Lose oder Lose-Lose. Bootstrapped haben wir darauf sowieso keinen Bock.
Verstehe ich.
Gibt es denn dann irgendwelche Cases, wo du auch sagen würdest, ey, da macht WhatsApp-Marketing gar keinen Sinn? Also wir haben jetzt ne, die günstigen Supplement-Produkte, aber auch so Naturbummler Dachzelte, die sozusagen darüber vertrieben werden. Das ist ja schon eine Spanne von AOV von 33 Euro bis 1500 Euro. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ey, wenn ihr das macht, scheißt auf WhatsApp sozusagen?
Ja, also wenn es einmal Käufe gibt, wo es niemals Retention gibt und die AOVs sind niedrig, ja, dann erstmal hast du wahrscheinlich kein Product oder Message Market wird oder drehst die Bude nach 2 Monaten TikTok-Skalierung auf 2 Millionen wieder ab. Dann macht es halt überhaupt keinen Sinn. Oder wenn du zu klein bist, andere Baustellen hast, kein Product Market wird, dann brauchst du nicht noch einen Kommunikationskanal skalieren, weil E-Mail-Marketing funktioniert. Das ist Fakt. E-Mail-Marketing ist extrem wichtig und funktioniert nach wie vor extrem gut. Und wenn E-Mail validated ist, macht es Sinn, noch als zweiten Touchpoint WhatsApp dazuzunehmen. Außer sind so Outlier-Cases wie Naturbummler, wo WhatsApp einfach extremen Sinn macht, weil lass dich mal auf WhatsApp beraten, dann lass dich mal auf E-Mail beraten, dann merkst du eh, wie der Unterschied ist und wie geil das eine und wie kacke das andere ist. Und vielleicht noch für dich, Marvin, um da nochmal ein Bild zu geben, wir haben ja nicht nur E-Commerce, Inbound und so weiter, sondern auch ganz viele andere Businesses. Und heute habe ich zum Beispiel mit einem Fernsehsender gequatscht. Die wollen halt einmal am Tag ihr Fernsehprogramm per WhatsApp versenden. Ja. Da gibt es halt die WhatsApp-Channels-Funktion, auch auf der WhatsApp-Business-App gratis. So wie die Tagesschau, Real Madrid und Co. das nutzen. Machst du halt einmal am Tag dein Fernsehprogramm ein, ist total gratis. Da sage ich ihnen, ey, unser Produkt macht überhaupt keinen Sinn. Nützt die WhatsApp-Channels-Funktion. Geht dorthin, wir zeigen euch, wie es geht. Ich schicke dir noch den Blogpost mit der Anleitung. Have fun.
Gibt es denn noch so 2, 3 Sachen, die du nennen würdest, wenn jetzt jemand überlegt, mit WhatsApp-Marketing generell damit zu starten, wo du sagst, hier, guckt euch das mal an oder hier in dem Fall kann Chatamin in dem Fall vielleicht auch eine gute Lösung für euch sein. Was sind so da deine Gedanken?
Ja, also ich denke, 3 relevante Hebel, die vielleicht jeder mitnehmen kann aus diesem Podcast, was jetzt WhatsApp-Kommunikation oder WhatsApp-Marketing-Strategies angeht. Das erste ist Lead-Gen, also fast alle User-Channels sind mobile-first. Da gibt es eine Click-to-Chat-Start-Solution in WhatsApp, wo du im Welcome-Flow auch die E-Mail-Adresse einsammeln kannst. Das heißt, du hast netto mehr Leads und mehr E-Mail-Leads, als du ursprünglich nur E-Mail-Leads durch ein Typeform-Filling hättest, weil man halt nicht die E-Mail-Adresse einfitzeln muss und 20% der Leads vom Single zu Double Opt-in verliert durch eine Spam- oder Promo-Inbox. Das ist vielleicht der erste Punkt. Also Lead-Gen ist WhatsApp aktuell extrem massiver Leverage und Gamechanger für viele unserer Kunden. Kann man sich ja mal bei phc-beauty.com oder bei Kloster Kitchen oder bei Waterdrop, die alle entweder AB-Tests fahren oder live das Pop-up mit WhatsApp click to chat.leadgen live sind, anschauen. Der zweite Punkt ist Customer Support. Also ganz viele E-Com-Brands haben halt ganz katastrophalen Customer Support. Hier eine Frage an jeden, fühlt ihr euch wohl damit, wenn die Leute in irgendeiner Chatbot-Warteschleife landen oder anrufen und dann keine Antwort bekommen?
Das Warten ist halt auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen persönlicher, wenn du halt auf WhatsApp wartest, wie irgendwie so, wie antworten, manchmal steht dann ja auch einfach so, in der Regel antworten wir zwischen 6 bis 8 Stunden so, wie lange soll ich denn jetzt dieser Tab offen lassen? So?
Ja, und schickst halt eine Nachricht, gehst ins Gym und hast halt danach eine Antwort, ist ja voll convenient. So. Und wenn es ein guter Case ist, so wie im Naturbummler, kann Sales auch mal anrufen, weil du hast 100% die Handynummer, ist auch ein Gamechanger. So. Also Customer Support ist ein Thema, hier auch gerne mit KI, damit Warenversandinformationen und Co. automatisch aus Klaviyo, Shopify gefetcht werden und du einfach nicht einen Euro so auf dem Telefonat spendest als Unternehmen. Ne? Also überleg dir mal, wenn dein Virtual Assistant in den Philippinen 10 Euro die Stunde kostet oder deine Customer Support Kollegin hier im Office irgendwie 25 Euro die Stunde und die schafft irgendwie 20 Telefonate in der Stunde, kostet das Telefonat 1,20 Euro oder 60 Cent, so ist das jetzt geil? I don't know, ja, aber das ist der Value deines Customer Touchpoints scheinbar, wenn du damit intern benchmarkst. Also nochmal Lead-Gen und Customer Support, Punkt 1, 2. Der dritte Punkt ist vielleicht, ja, wenn dein E-Mail-Marketing mega gut funktioniert, ja, dann double down on it und du hast halt trotzdem nur 30%, 40%, 50% Opening Rate at max, fehlt dir halt die Hälfte des Umsatzes so und den kannst du halt WhatsApp versuchen, zusätzlich reinzuholen.
Finde ich gut, kann man glaube ich so stehen lassen.
Geil. Dann lass uns doch mal zum Abschluss des Podcasts kommen. Und jetzt kommt die zweite Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Wow. Also einer, der mir sofort in den Kopf kommt, ist Don't Sweat the Tiny Micro Stuff. Also ich habe irgendwo in letzter Zeit mal gehört, Don't Sweat the Tiny Stuff. Also steigere dich nicht in kleine Dinge rein, die unnötig sind. So, weil es gibt halt als Unternehmer oder Gründer ein paar Leverages, ein paar Needle Mover, die wirklich den Unterschied machen. Aber ob jetzt das Logo schwarz oder weiß ist, ob der Mitarbeiter zum 8.30 Uhr oder 9 Uhr kommt, ist alles scheißegal. Und tut dem Unternehmen auch nicht gut, wenn du hier irgendwie Kapital, Effort, Zeit und Misstrauen verbrennst oder schürst. Also don't sweat the tiny micro stuff ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer den Blick aufs große Ganze behält, egal wie sehr man im operativen Day-to-Day 24-7 bis zum Hals drinnen steckt. Das Erste, was mir einfällt.
geil. Finde ich auf jeden Fall einen guten Grund, auch einfach mal das Big Picture wieder sehen und sich darauf zu fokussieren, was man eigentlich erreichen will und nicht in Kleinigkeiten verlieren, weil dann kannst du halt auch gar nicht mehr vorwärts kommen.
Ja, passt, glaube ich, auch gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast, wie ihr so auf den Namen gekommen seid, weißt du, einfach so, jo, was ist frei, so müssen wir jetzt nicht irgendwie noch 17 Schleifen drehen und irgendwie noch eine Digitalagentur fragen, so, hey, habt ihr mal irgendwie noch 7 fancy Names, erinnert mich alles so ein bisschen so, ja, ein bisschen so wie der Gymshark-Approach früher, kann man, glaube ich, schon ein paar Analogien ziehen, deswegen finde ich einen guten Ratschlag. Kann, glaube ich, jeder, also wirklich jeder in jedem E-Com-Business irgendwie mitnehmen. Also sei es auf Agenturseite, SaaS oder halt als Brand. Deswegen gutes Ding.
Also ich kann halt 2 Monate spenden, um Branding und Logo für mein Early-Stage-B2B-SaaS nochmal zu reviewen mit einer 360-Grad-Digital-Agentur. In den 2 Monaten keinen einzigen Kaltakquise-Anruf machen, weil ich nicht weiß, wie ich mich am Anfang vorstellen muss, weil ich jetzt noch nicht weiß, ob ich Chat Armin oder Chat Joe heiße. Ja? Oder ich kann halt einfach anrufen, ja, und irgendeine Webflow-Template-Website halt mal haben und einfach starten. So. Und bei euch ist es ja dasselbe. Ne? Ihr wollt euch ja auch auf die inkrementellen Tests mit großem Leverage auf die Performance von der Brand konzentrieren und die statistisch nicht signifikanten AB-Tests werden halt einfach gekühlt, aber natürlich sauber dokumentiert, damit man sie nicht nochmal machen muss. So. Und hier vielleicht auch noch ein letzter Golden Nugget. So, Q4 steht vor der Tür, aber einige Brands sammeln noch immer keine Telefonnummern ein. Vielleicht auch der Auftrag an euch. Testet doch mal Mandatory Telefonnummer im Checkout und ob es einen Conversion Rate Drop-Off im Checkout gibt. Philipp von VTN wird sagen, nein. Ja? Und wir werden auch sagen, nein. Dann hast du halt statt 30% der Telefonnummern 100. Also hast 300% mehr Telefonnummern-Leads und das kann dann in der CLTV-Extension, Retention und dann auch CAC2-CLTV einen extrem großen Unterschied machen. Und das ist irgendwie ein Default-Opt-in in Shopify und das ist mal ein geiler Test, ja? 3-mal so viele Telefonnummern einzusammeln.
Fields, wir vertreten auch ein bisschen die Meinung, wer ernten will, muss säen. Und vor allem, wenn man jetzt Richtung Q4 betrachtet, ist das auf jeden Fall ein guter Punkt. Können wir so nur unterschreiben. Ich glaube, es gilt für viele Marketingdisziplinen. Man denkt immer so, es ist ja erst Juni, aber das ist so ein bisschen wie mit den Nikoläusen, die im Supermarkt stehen. Wenn die da stehen, bist du eigentlich schon zu spät dran. So, das ist so ein bisschen so der Frame.
Ja, ich meine, man kann auch wie Purely irgendwie im Februar schon Adventskalender presen. Geht auch.
Geht alles.
Geil, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen, Johannes. Hat mich sehr gefreut. Wer noch mehr von dir erfahren will, kann sich das auf jeden Fall auf deinem LinkedIn-Kanal, glaube ich, zugute führen. Da ist auf jeden Fall sehr viel Output vorhanden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute da warst.
Danke euch.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ciao, ciao.
Tschö.